Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 660. Heute mit einer Spezialausgabe zur großen Premiere von WWE Monday Night Raw auf Netflix. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Shaggy Spaß. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr, über Raw zu sprechen. Das sollte ja auch ein ganz, ganz großer Moment auch sein. Eine neue Ära, die angefangen hat. Ob es uns gefallen hat, werdet ihr noch erfahren in diesem Podcast. Optisch war es auf jeden Fall eine fantastische Show. So viel kann man schon mal vorwegnehmen, würde ich sagen.
Genau, fast so wie Headlock heute, oder? Wir sind auch eine optisch fantastische Show.
Zur Hälfte zumindest, muss man dazu sagen. Also, ja, du hast auf jeden Fall
auch. Ich weiß nicht, wie man deine Podcast-Kollegen gut aussehen lässt, oder?
Nee, ich meinte doch dich.
Ach so.
Weil ich sehe halt fantastisch. Nein, ein anderes Thema.
Dashing Shaggy Schwarz, sage ich dazu nur.
Yes. Ich muss keine Maske tragen später irgendwann. Aber lass uns jetzt nicht schon wieder ablenken.
Genau, wir haben uns natürlich gedacht, normalerweise besprechen wir ja Raw gerne im Magazin zum Beispiel am Freitag, aber natürlich die Premiere von Raw auf Netflix, das wurde ja so groß gehypt, es wurde im Vorfeld gehypt eigentlich wie ein großer PLE, wie eine WrestleMania, wie ein Rumble, wie ein SummerSlam, und da haben wir uns gedacht, Mensch, bei so einem gewichtigen Ereignis müssen wir da auch eine Spezialepisode machen und die natürlich auch hier für alle frei zugänglich machen. Deswegen nicht irgendwo im Premium-Bereich, nicht auf Patreon, Steady oder für YouTube-Kanalmitglieder. Deswegen kostenlos für alle als Sonderepisode. Aber Shaggy, gleich zum Start. Was waren deine Erwartungen an das ganze Ding hier? Es war ja wirklich so, dass quasi jetzt die letzten Tage und auch Wochen, es ging ja nur noch um Raw on Netflix. Hier Seth Rollins, CM Punk. Da, wer kommt noch alles? Und jetzt die letzten Tage sind da ja noch mehr Informationen durchgesickert, wer alles angekündigt gewesen ist, The Rock und Hogan und ich weiß nicht noch wer, Cena natürlich auch. Wie waren deine Erwartungen davor?
Ja, ich weiß nicht, ob die Erwartungen dann vielleicht sogar zu groß waren. Also ich habe natürlich Großes erwartet. Ich bin extra Dienstag früh, ich habe es nicht live geschaut, schon aufgestanden. 2 Stunden vorher, als ich sonst vielleicht aufstehe. Naja, nicht ganz, aber 2 Stunden vorher, bevor ich mich vielleicht mal an den Fernseher setze, um Raw zu schauen, weil ich echt gehypt war, so ein bisschen. Und ich hatte wirklich auch Großes erwartet. Vielleicht, so wie man es erzählt hat, eine neue Ära bricht an. Vielleicht habe ich was ganz extrem Neues erwartet. So einen großen Sprung in eine neue, moderne Ära. Und wie gesagt, optisch habe ich auch viel bekommen. Aber so insgesamt waren die Erwartungen, glaube ich, dann doch zu hoch. Das war das Problem.
Du hast gerade die Präsentation angesprochen. Das ist auch das, worauf wir vielleicht als allererstes eingehen sollten, lieber Shaggy. Weil die Präsentation war ja von vorne bis hinten, ich sag's mal, durchchoreografiert, aber auch mit Dingen, die wir so vorher nicht gesehen haben. Wir haben beispielsweise ja sehr oft Kamerafahrten mit Drohnen gesehen. Also da konnte man dann sehen, wie wir von draußen vom Stadion durch die Gänge quasi in die Arena geflogen sind. Wir haben Drohnenshow über dem Stadion gesehen. Wir haben natürlich Trailer gesehen. Wir haben auch einen schönen Trailer zum Einstieg gesehen, der Story of WWE Trailer, auf so eine Art Rundleinwand um den Ring. Wie hat dir denn das gefallen?
Ja, in der Produktion waren noch andere Neuigkeiten, die müssen wir auch gleich nochmal ansprechen, die optisch aufgefallen sind. Aber ja, diese Drohnenfahrten, gerade diese eine Drohnenfahrt, wo es dann von draußen über der Halle, über der Arena, muss man ja sagen, Halle ist vielleicht ein bisschen zu klein ausgedrückt, in die Arena ging, ins Foyer erstmal unten, dann noch irgendwie so eine Rolltreppe gefühlt hoch, dann im ersten Stock ins Publikum hinein, übers Publikum zum Ring, das sah geil aus, das war Hammer. Absolut großartig. Der Trailer am Anfang, den gab es ja im Vorfeld schon zu sehen, auch bei YouTube. Ich habe mir den extra nicht angeschaut, sondern wollte damit auch starten in das neue Zeitalter. Der war auch Wahnsinn. Viele Ausschnitte aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart. Ein paar Wrestler, denen die auch die Zukunft gehört. Und zwischendrin immer diese bemalte Leinwand, diesen bemalten, genau. Ja, das ist ja auch die Ringmatte, die man quasi mal, das kennt man ja von der WWE, von Canvas. Das war Hammer, diese Zwischenschnitte, wie dann auch Farbe geflossen, gespritzt wurde und dann dieses Bild dann am Ende zu sehen als großes Ganzes. Das war großartig, das war toll. Der Geschichte, was ist Heel, was ist Face, so Shoot, Work, all das, das war schon ganz großartig. Die Geschichte des Wrestlings, der WWE im Fernsehen bis hin ins Streaming von Amerika hinaus in die ganze Welt, ganz geil. Also das war toll.
Ja, da habe ich auch ein bisschen Gänsehaut gehabt. Da waren auch wirklich viele, viele tolle Bilder natürlich dabei, viele Erinnerungen, die aufgekommen sind. Mich hat's aber auch zugleich ein bisschen gewundert. Da waren auch so ein paar Punkte dabei, wo ich dachte, ach, guck mal, zum einen, da wurde auch Triple H in der anschließenden Pressekonferenz drauf angesprochen, dass so Begriffe wie Heel und Face, wie Shoot und Work, wir als Wrestling-Nerds, und das meine ich positiv, wir kennen so Begriffe, ne? Babyface ist der Gute, Heel ist der Böse, Shoot ist nicht abgesprochen quasi, Work ist voll schon ja, abgesprochen worden. Das war eigentlich was, was man nicht in den Shows haben wollte, lange Zeit, dass man solche Fachbegriffe, in Anführungsstrichen, nicht präsentieren wollte, nicht in der Show darstellen wollte. Und Triple H hat jetzt in der Pressekonferenz auch ganz klar gesagt, ja gut, wir verstecken nicht das, was wir sind. Was heißt denn das jetzt?
Ja, Wrestling. Die sind, weil ja sogar Wrestler war ja teilweise oder Wrestling auch so ein bisschen nicht immer so genannt worden. Ja, also das sind Wrestler, so die da auch antreten oder Wrestlerinnen. Und man geht zurück zu dem, was das Wrestling auch ist. Das sind Begriffe. Alle Leute, oder die meisten, sagen wir mal so, 80% der Menschen, die Wrestling sehen, kennen diese Begriffe. Die wissen, was ein Face ist, die wissen, was ein Heel ist, die wissen, dass das Shoots gab oder gibt oder vielleicht auch geben wird. Die wissen, was Work ist. Warum auch? Warum müssen wir uns da hinter verstecken? Warum können wir die Begriffe nicht nutzen? Und das finde ich gut, dass Triple H das auch so gesagt hat und dass man die perspektivisch auch nutzt. Wir werden sicherlich nicht von den Kommentatoren sagen, das ist jetzt aber ein Shoot. Das werden sie nicht im Kommentar sagen, aber dass man zumindest weiß hier, dass Wrestling-Fans, die das schauen, die kennen die Begriffe. Natürlich gibt es das. Das werden sie auch tun. Vielleicht Heel oder Face, kann sein, dass sie die nutzen. Also warum auch nicht? Das sind sie ja auch. Also finde ich total gut.
Man darf eben auch nicht vergessen, du richtest dich bei Netflix an eine neue Zielgruppe. Du musst vielleicht auch eine neue Zielgruppe Wrestling ein bisschen erklären. Wie funktioniert das? Das hat man ja auch direkt in diesem Trailer sehr gut gemacht. Ein Held funktioniert nur mit einem Bösewicht. Ansonsten klappt das nicht. Ansonsten hat ein Held keine Aufgabe. Und das sind ja so die Grundstrukturen des Wrestlings. Wieso emotionalisiert Wrestling? So wie erzählt Wrestling Geschichten? Das hat man hier sehr schön dargestellt in der Kürze dieses Trailers mit tollen Bildern, wie du schon angesprochen hast. Und dann eben auch mit diesem Gewand, was dann um den Ring herum, die Leinwand, die da um den Ring herum gelegt worden ist, die dann gefallen ist. Und dann stand dann eben Triple H im Ring und hat dann die Anmoderation quasi hier gehalten. Welcome to WWE Monday Night Raw und welcome to the Netflix Era. Also Shaggy, die Triple H Era war ziemlich kurz, muss ich sagen, die bei WrestleMania eingeläutet ist. Jetzt ist es die Netflix Era.
Ja, Triple H, der sich gerne lieber ein bisschen zurücknimmt. Nein, Anführungsstrichen. Ja, also klar, dass man das jetzt auch so bezeichnet, weil es ist ja auch gefühlt, dass was Neues. Wir hatten die am längsten laufende Fernsehshow überhaupt mit Raw. Und im Grunde ist es ja jetzt nicht mehr im Fernsehen, sondern es geht jetzt in den Streaming-Dienst über und kann da auch von anderen Menschen gesehen werden, die vielleicht einfach auch mal wieder einfach Bock haben, zufällig draufzustoßen und dann auch sich die Show anschauen können, wann sie wollen im Grunde. Also das hat sich vieles verändert und Netflix ist größer als jeder Fernsehsender geworden. Das muss man auch so ganz ehrlich sagen. Netflix ist auch der größte Streamingdienst. Und natürlich ist das eine neue Ära, eine neue Chance auch fürs Wrestling, wieder zu wachsen und vielleicht auch neue Fans zu generieren. Das müssen ja nicht alte Fans sein, die abgesprungen sind, sondern auch neue Fans, die sich bisher mit dem Produkt nicht beschäftigt haben. Die muss man darauf hinweisen. Wenn Netflix das auch gut macht, dann kennen das ja. Es gibt viele, viele Serien, die einfach auch durch das geschickte Marketing von Netflix dann einfach auch zu einem Streaming-Hit wurden. Wer hätte sich sonst im normalen Fernsehen vielleicht sowas wie Squid Game angeschaut, ne? So, oder sowas in der Art.
Ja, klar.
Oder auch Stranger Things. Das sind einfach Serien geworden, über die dann jeder gesprochen hat, die sich dann auch jeder angeschaut hat. Und WWE und Raw kann das theoretisch auch. Also es kann auch funktionieren, wenn man da die Fans kriegt. Und da muss man geschickt Werbung für machen. Und natürlich ist das eine neue Möglichkeit. Und eine neue Möglichkeit für die WWE, noch mehr zu wachsen und doch noch mehr Geld zu verdienen. Hat man ja mit der Ringmatte. Die würde ich gerne auch gleich nochmal ansprechen und andere optische Veränderungen auch nochmal erwähnen.
Ja, das auf jeden Fall. Natürlich muss man dazu sagen, WWE und Netflix nicht in Deutschland, Österreich oder Schweiz. Ne, wir haben es weiter auf Bild Plus zum Beispiel sehen können oder dann eben über technische Winkelzüge, so nenne ich es einfach mal, dann auch über Netflix. Das haben auch einige gemacht. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Markus das gemacht hat. Auch einige bei uns auf dem Discord haben das gemacht. Markus schrieb mir noch, dass es auch ein bisschen geruckelt hat. Also habe ich keinen großen Outrage gesehen online, aber es scheint wohl da auch ein bisschen technische Probleme noch gegeben
haben. Und es gab Unterschiede, je nachdem, wo man es geschaut hat. Wenn es in Amerika geschaut hat, gab es Werbung. Wenn man es über Netflix UK beispielsweise geschaut hat, da gab es tatsächlich, sind die Matches teilweise weitergelaufen. Wobei, wir wissen, in Werbung passiert auch nicht so viel in den Matches. Man hat, glaube ich, sogar noch Backstage-Segmente oder passende Vignetten zu den Matches auch gesehen. Auf Bild Plus, wo ich es gesehen habe, da gab es nur diese typische, gleich geht's weiter, mit irgendwelchen Ausschnitten, unter anderem, wo man sogar noch Leute wie Brock Lesnar mal gesehen hat. Also da gab es wirklich Unterschiede, wo man es gesehen hat. Das ist auch interessant. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt dann den UK-Style mit den Matches, die dann weiterlaufen, wo eh nichts passiert sehen muss, oder einfach Werbung habe, die ich skippen kann. Hat's kürzer gemacht.
Wobei man auch sagen muss, es war deutlich weniger Werbung drin, als wir es zuletzt gewohnt sind von dem Produkt. Also das hat sich schon sehr stark verändert. Deutlich weniger Pausen dazwischen, deutlich mehr Inhalt dann eben auch dafür. Und die Show war natürlich auch dreistündig. Also da ein ganz schön dicker Brocken, den man hier geliefert hat. Gerade mal mit 3 Matches gefüllt, sei hier an der Stelle noch einmal gesagt. Und ja, wie gesagt, also ein Triple H hat dann eben hier die Show eröffnet. Und du hast es gerade eben schon angesprochen, Shaggy. Wir haben Werbung auf der Ringmatte gesehen. Unter anderem ganz dick in der Mitte Fortnite. Aber da war auch noch, also die Show wurde präsentiert von Snickers. Und dann war natürlich das Real American Beer, war auch natürlich noch mit dabei.
Sprechen wir nachher noch drüber.
Ja, das kommt nachher noch. Aber ich bin da ganz ehrlich, vielleicht bin ich auch total abgestumpft inzwischen, was so Werbung angeht.
Weird Session darfst du nicht vergessen. Nee, Season.
Season.
Und Cricket, der ist ein Mobilfunkanbieter, glaube ich, oder?
Ich glaube, ja.
Also das alles auch noch drauf. Fortnite ganz präsent in der Mitte. Also das ist schon...
Hat's gestört?
Am Anfang.
Echt? Okay.
Ja, und dann irgendwann nicht mehr. Aber ich bin kein großer Fan davon, muss ich trotzdem sagen. Aber klar, wenn man damit kann man ordentlich nochmal gut Geld verdienen. Wir wissen ja, dass Vince McMahon immer gesagt hat, er möchte das nicht auf der Matte haben. Angebote gab es immer. Jetzt ist es nicht mehr da. Okay, jetzt er ist nicht mehr da. Dafür ist die Werbung da. Also ich glaube, dann habe ich doch lieber die Werbung als ihn. Also von daher dann doch alles richtig gemacht. Ich bin jetzt auch nicht jemand, ich habe schon mal einen Snickers gegessen, ich habe schon mal Fortnite gespielt. Mit den anderen Sachen habe ich jetzt noch nichts mit zu tun. Werde es auch nicht tun, auch wenn es da jetzt auf der Matte war. Aber wie gesagt, wenn man damit Werbung verdienen kann, dann soll man das tun. Man hat ja auch mit dem Abend sehr, sehr viel Geld verdient auch.
Das auf jeden Fall. Ich bin das halt auch aus dem Kampfsport gewohnt. Ich schaue gern MMA, ich schaue gern UFC. Da macht man das auch. Und vielleicht geht das deswegen einfach stärker an mir vorbei als zum Beispiel bei dir. Auch da schreibt uns gerne mal in die Kommentare natürlich auch. Wie hat's euch Raw on Netflix gefallen? Wie hat euch die neue Präsentation gefallen? Wie hat euch die Show an sich gefallen? Und was erwartet ihr vielleicht auch von dieser neuen Ära, die jetzt angebrochen ist? Und fühlt sich das überhaupt für euch so an wie so ein Aufbruch in eine neue Ära? Also mich hat es tatsächlich jetzt nicht so gestört. Du hast gerade die Arena angesprochen, das sollte man vielleicht auch noch der Chronistenpflicht halber ganz kurz erwähnen. Das ist der Inuit Dome in Los Angeles gewesen und da waren 17.514 Zuschauer und das wurde ja auch gleich zu Beginn dann nochmal kurz vorgeführt, ne? The largest arena gate in the history of WWE. Um es kurz zu sagen, da werden die Zuschauer ordentlich für ein Ticket gelatzt haben, oder? Ich habe im Vorfeld nicht nachgeschaut, wie teuer so ein Ticket gewesen ist, aber es muss hoch gewesen sein.
Ja, das kennen wir ja. Man hatte ja jetzt immer, wenn die Tickets so hoch waren und die Shows ausverkauft war, die Arena ausverkauft, hat man da immer angekündigt hier. Das war auch wieder hier die besten Einnahmen. Aber ja, da hat man ordentlich wahrscheinlich für bezahlen müssen. Man hat dadurch den Zuschauern in der Halle gesagt, Zuschauerinnen gesagt, ja hier, herzlichen Glückwunsch, wir haben jetzt hier sehr viel Geld bezahlt.
Ja.
Also ihr.
So. Ja, genau. Ihr habt uns reich gemacht, liebe Leute. Dankeschön
dafür. Dankeschön dafür. Yay!
Genau. Aber es ist ja auch wirklich eine historische Show gewesen. Und das hat man ja auch so entsprechend präsentiert. Und man hat da auch Leute gesehen, die man nicht so oft zu Gesicht bekommt. Wie zum Beispiel den ersten Herren, beziehungsweise den zweiten Herren. Triple H war ja auch schon im Ring. Aber natürlich, die Show wurde dann quasi nach Triple H eröffnet durch niemand Geringeres als The Rock. Und das war dann auch die erste große Reaktion der Zuschauer, die hier losgebrochen ist. The Rock mal wieder mit Gänsehaut natürlich auf dem Arm, so wie sich das gehört. Aber nicht im Final-Boss-Modus hier, lieber Shaggy, oder? Der war eher so ein bisschen versöhnlich und fast schon ein bisschen brav, ne?
Ja, sagt aber auch schon einiges aus. Also damit hat er ja wohl gesagt hier, ich bin raus.
Ich habe keine Zeit.
Ich werde da sein, aber ich werde nicht wrestlen. Das hat er wahrscheinlich gesagt, weil man hat ja sehr viel, was man aufgebaut hatte im letzten Jahr, damit jetzt irgendwie eingerissen. Also erstmal auch Cody Woods, der ja im Publikum kurz saß und sich da den Auftritt von Dirk ansehen wollte, dem hat er nochmal gesagt, ja, du hast hier ein tolles Jahr gehabt als Champion, du hast die Liga auf deinem Rücken getragen. Dafür müssen wir dir danken, du bist ein Topstar. Nichts mehr von hier Final Boss, nichts mehr von ihr Gürtel, darf ich mal kurz deinen Gürtel halten? Vielleicht ja. Nächstes Jahr oder auch, wir erinnern uns auch beim Tag Team Match von Cody und Roman, wo The Rock danach rauskam und nochmal, ich glaube bis drei gezählt, ich glaube sowas in der Art.
Und ich hatte die Cutthroat-Geste gemacht, ne, so von wegen.
Jetzt nichts davon, nichts, nee. Weder hier jetzt noch später, das war schon enttäuschend. Also man hat gerade der Moment, als er rauskam, sah auch geil aus, will mich gar nicht über die kleinen Entrance-Bereich beschweren. Fand ich optisch irgendwie ganz schön. Insgesamt optisch, wie gesagt, schön. Die Referees und Referee-Innen mit neuen Outfits, ganz in schwarzer Hose, graues, dunkelgraues Oberteil, schwarze Streifen, 2 und das Logo dazwischen sah auch cool aus, wie ich fand. Aber hier, dieses Interview, war eher wirklich enttäuschend, muss ich sagen. Also da habe ich mehr erwartet. Der Moment, der The Rock sah cool aus mit dieser coolen Brille, hat ihm gut gestanden, so graue Stoppeln im Gesicht, auch das ganz nett. Aber so, was er da gesagt hat, war leider nur das typische Blabla. So, also
ja,
da ist er raus, glaube ich, für WrestleMania, wenn man das so wie das, also man, wenn man hier nicht was aufgebaut hat für WrestleMania oder hätte, wann dann, sage ich mal so.
Ja, und das, also im Endeffekt als Zuschauer, der jetzt das Produkt das letzte Jahr über verfolgt hast, fühlt sich doch hier in dem ersten Moment so ein bisschen an der Nase rumgeführt, um das Wort mit A nicht zu verwenden. Weil im Endeffekt dafür, dass du das jetzt geschaut hast, das Jahr, und dass du diese Emotionen hast hochkochen sehen quasi, ne, und dass du dann immer wieder spekuliert hast, nee, das ist jetzt halt nicht mehr. Ne? Ich fand auch diesen Augenblick, wo er dann Cody angesprochen hat, er war ja komplett out of character hier auch. Ne? Er war Dwayne The Rock Johnson, das hast du auch an seinem Gesichtsausdruck gesehen. Er war sehr entspannt, er war nicht der Final Boss, sondern er ist hier quasi als Privatperson und wahrscheinlich auch noch Teil offizieller mit raus gewesen. Hat sich erstmal noch bei an seine Familie gedacht natürlich. Und hat sich dann auch bei den Netflix-Offiziellen oben.
Die Familie saß ja sogar, seine beiden Töchter saßen ja sogar, genau. Zwei seiner Töchter saßen in der ersten Reihe. Seine Mutter saß in der ersten Reihe. Die TKO-Leute saßen auch ja im Publikum, die hat er angesprochen. Und ja, wie du es gesagt hast, sogar die hochrangigen Netflix-Manager und Offiziellen saßen oben in der eigenen Loge und haben mitgefeiert und haben sich das angeschaut. Also das war wirklich wie so ein, ja, ich bin ja auch Teil vom Vorstand, deswegen lasse ich mich hier blicken und begrüße nochmal alle. So war das.
Ja, und der hat sich dann sowohl, wie du schon richtig gesagt hast, bei Cody bedankt, er hat sich aber auch nochmal bei Roman Reigns bedankt und hat gesagt, ja hier, der ist ja der Original Tribal Chief. Also, ja, habe ich auch so meine Problemchen mit gehabt, bin ich ganz ehrlich. Hab dann gehofft, ja gut, vielleicht passiert noch was dann bei dem Match, was dann darauf folgen sollte, nämlich natürlich der Tribal Combat um den Ulafala zwischen Roman Reigns und Solo Sikoa. Also quasi da geht's darum, wer ist denn hier der Tribal Chief und wer hat hier die Herrschaft im Stamm, um es mal so zu sagen. Und ja, Shaggy, wir wissen, so Tribal Combat, egal Tribal Combat oder Bloodline Rules, im Endeffekt, das Ding läuft immer sehr ähnlich ab. Wir haben eine Abtastphase gehabt, irgendwann kamen dann mehr Gegenstände zum Einsatz, wir haben Stühle gehabt, wir haben eine Kendo-Stick natürlich gehabt, es ging auch mal nach draußen, es ging mal aufs Pult. Aber im Endeffekt war es dann eben auch so, dass hier relativ schnell der große Brawl, das Chaos losgebrochen ist und dann eben auch die neue Bloodline erstmal eingegriffen hat in Form von Tama Tonga, der hier den Ref rausgezogen hat, nachdem Roman Reigns hier eine Powerbomb durch den Tisch gezeigt hat. Bevor wir jetzt zum Ende kommen und so das Match so ein bisschen durchsprechen, ich habe jetzt hier zum Eingang schon mal direkt so ein grundsätzliches Problem mit den Matches gehabt. Die haben sich für mich unglaublich formelhaft angefühlt. Ging dir das auch so?
Ja, ging mir bei tatsächlich allen der Matches auch so. Überall wirklich so dieses bisschen, das war ja das typische Roman Reigns Match, vielleicht sogar noch mal ein bisschen langsamer als sonst, als man es gewohnt ist, noch mal ein bisschen langsamer, auch wie sie reingegangen gekommen sind zum Ring, da haben sie schon sehr schwer Zeit
unglaublich
gelassen.
Viel Zeit, ja.
Und hier ist auch das, ich habe das Finale so ein bisschen als WrestleMania Light bezeichnet, so, weil gab ja die auch bei gegen Cody diese ganzen Eingriffe von außen, da war ja klar, dass es irgendwann kommen wird. Hier waren die logischen Leute, die dazu kamen, bis auf, dann kommen wir gleich in die Schlussphase, jemand, der mich im kurzen Moment überrascht hat, aber das war dann eigentlich auch logisch, dass der kam, aber ich habe jetzt hier nichts Großes gesehen, was mich jetzt überrascht hat. Eine Sache vielleicht, das Publikum hat ja nach Tischen gerufen und es war dann Solo, der einen Tisch unterm Ring hervorgezogen hat, anstatt dass es der Face macht. Da hat Solo einen kurzen Jubel noch bekommen. Das hat mich ganz kurz gedacht, warum hat man das so gemacht? Das hat mich überrascht. Aber ansonsten war es wirklich, ja, formelhaft ist, glaube ich, ein sehr guter Ausdruck, wie du es genannt hast.
Ja, und dann ging es halt eben mit den Eingriffen los. Tama Tonga hat hier einen Ref rausgezogen nach dieser Powerbomb durch den Tisch. Jacob Fatu kam dann noch dazu, hat dann großen DDT gezeigt, den Triple Jump Moonsault. Es gab dann von Solo den Samoan Spike, aber Roman kickt ja aus. Und da waren die armen Leute, waren die Bloodline dann so wütend, dass die erstmal den armen Referee hier umhauen mussten. Das wiederum hat dann dafür gesorgt, dass Sami Zayn und Jimmy Uso mit dazu gekommen sind. Nicht Jay Uso, der hatte was anderes zu tun heute Abend. Ja, die haben sich dann hier um die Vasallen erstmal gekümmert. Tama Tonga abgefertigt, Solo mit einem Superkick weg. Dann gab's den Helluva-Kick gegen Solo Sikoa. Es gab den ersten Spear gegen Roman Reigns. Neuer Ref kam angerannt, aber hat auch nur für zwei gereicht. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, dann haben eben hier die alte Bloodline und die neue Bloodline, die haben sich erstmal draußen rumgeprügelt quasi, die waren dann weg. Und dann kam nämlich der in den Ring, von dem du gerade schon gesprochen hast, nämlich Kevin Owens kam rein und verpasste Roman Reigns den Stunner. Aber auch das reicht nicht, Shaggy. Ja, natürlich, wir wissen, Kevin Owens seit Jahr und Tag auf der Jagd nach der Bloodline, ist auch der Dreh- und Angelpunkt in der Fehde mit dem guten Cody Rhodes natürlich. Mich hat's auch ein bisschen überrascht, aber ich fand's auch in dem Sinne logisch. Und das war dann wieder ein Moment, wo ich gesagt habe, ach, guck mal, jetzt lohnt sich doch, dass ich die letzten Wochen geschaut habe.
Ja, klar, das war ganz cool, dass das dann kam. Hätte ja auch zum Ende führen können auch. Aber nein, da gab's noch, da ist rausgekommen, es gab ja noch den Ansatz dann zum Package-Piledriver. Und da kam Cody dann auch, der dann doch wieder Backstage gegangen war, zwischenzeitlich. Ja, klar, der schaut sich ja nicht die ganze Show an. Ich weiß auch nicht, wer von den Promis oder von den Wrestlern, der die ganze Show sich aus dem Publikum angeschaut hat. Da waren ja einige, die man gezeigt hat an dem Abend. Ja, der kam dann und der kam dazu und dann haben sich Cody und Kevin aus dem Ring geprügelt und dann waren die beiden ja Tribal Chiefs wieder alleine im Ring und dann kam's zum Ende der Simone Spike Versuch, aber nee, da konnte dann der Spear kam durch, der übrigens auch sehr schön aussah, wie ich fand. Und dann danach hatten wir nur noch einen Tribal Chief, den OTC. Heißt er dann überhaupt noch OTC? Ich weiß gar nicht. Er müsste eigentlich.
Der Only Tribal Chief ist es jetzt.
Dann wird's ja passen.
Ja. Dann wird's ja kann passen. Man auch demnächst abonnieren übrigens auf Only Tribal Chiefs.
Ja. Interessant übrigens, dass Paul Heyman die Ulla Faller ja die ganze Zeit auch gehalten hat, wie er es auch versprochen hatte bei SmackDown in der letzten Episode. Und ich habe gedacht, vielleicht passiert da ja doch noch was. Aber nein, ist nichts passiert. Also nee. Es sollte die Übergabe geben, aber im Hintergrund hat sich schon jemand anders dann nochmal angeschlichen. Und zwar The Rock, der kam ja nochmal zum Ring. Und dann gab's die Übergabe vom, wie wir in der Show ja auch erfahren haben, ich weiß nicht, ob er das vorher schon wusste, von einem der High Chief, der hat einen neuen High Chief-Titel ja bekommen, The Rock, also vor einiger Zeit, und hat dann quasi die Ulla Faller weitergegeben an seinen rechtmäßigen Besitzer, an Roman Reigns. Es gab ein Handshake, es gab die Umarmung und während dann Roman Reigns seinen Finger nach oben gehalten hatte und stand The Rock nach hinten, habe ich nochmal kurz überlegt, das wäre jetzt eine Möglichkeit, aber nee, hat er nicht gemacht.
Ich habe auch die ganze Zeit drauf, also eine Geste, irgendeine Bewegung oder greif ihn an, mache irgendwas, aber er hat einfach da nur gestanden mit den Händen so vom Körper verschränkt quasi und hat Roman Reigns feiern lassen.
Tja.
Ja, das war's. Wie bist du ja aus, also mit, ich fand das Match, fand ich jetzt in Ordnung so. Das war am Anfang wieder formelhaft, war aber unterhaltsam, weil genug Gegenstände zum Einsatz gekommen sind.
Also ich war zum einen froh, dass man nicht bis WrestleMania gewartet hat mit dem Match. Das war ursprünglich, glaube ich, mal ein Plan. Habe ich zumindest irgendwann mal gelesen. Mhm. Hätte ja sein können, hätte man auch aufbauen können, aber man hat ja jetzt auch etliche Matches gebracht, glaube ich, hier beim Netflix-Start, die man vielleicht auch bei WrestleMania hätte bringen können. Das können wir ja auch schon mal so sagen. Dann wären sie vielleicht anders verlaufen. Aber hier, ja, also das Match war in Ordnung, sagen wir es mal so. Ja. Also das war jetzt nichts Großes, wirkte dann auch nicht so riesig, aber war schon für die Geschichte okay. Ich denke mal, dass die Geschichte jetzt auch vorbei ist, möglicherweise. Zumindest ja, mit den beiden Bloodlines.
Ich weiß nicht, wir haben ja immer noch zwei Bloodlines, ne? Also.
Naja, nee. Wir werden mal sehen, wie Solo hat ja gesagt, er wird ihn dann anerkennen.
Ja, ja.
Mal gucken, ob er ihn anerkennt.
Eben. Also, und was ist da mit den anderen? Was ist da mit dem Jacob Fatu? Liebt er dann den Solo immer noch?
Ja, weiß es nicht. Mir egal, werden wir sehen.
Die Ulla Faller. Wir werden es sehen.
Werden wir sehen. Es ist schon interessant, aber werden wir sehen, wie es da weitergeht. Aber eigentlich die Geschichte zumindest um den Tribal Chief. Die sollte ja eigentlich damit beendet sein, weil es war der klare Sieg dann am Ende.
Das war ein sehr deutlicher Sieg, natürlich auch mit Unterstützung der beiden Fraktionen. Match in sich war in Ordnung, aber jetzt auch nicht mehr.
Wollen wir chronologisch durchgehen, weil beide sind ja später nochmal aufgetaucht, sowohl The Rock, zumindest in dessen Social Media Kanal, was man gezeigt hat, und Roman Reigns in einem Segment, was ich auch eher peinlich fand.
Dann greifst noch mal ganz, mach mal mit The Rock weiter. Was war denn da noch?
Man hat ja noch mal The Rock dann später gesehen. Er hat ja vieles auf seinem Social Media Kanal begleitet. Da hat man Ausschnitte noch gesehen in der Show jetzt noch, wie er mit einigen Wrestlern noch geredet hatte. Auch ganz spannend, wie er backstage noch oder in der Gorilla Position dann einige Leute umarmt hat. Das war ganz witzig, weiß nicht, ob das aufgefallen ist. Er hat Triple H umarmt. Triple H wollte ihm danach noch die Hand geben. Aber abgelenkt, ist weitergegangen und Triple H hat schnell seine Hand wieder weggenommen. Das war sehr witzig. Dann ist er backstage nochmal interviewt worden. Da hat er nochmal erstmal aus seinem Rock Tequila getrunken. Großen Schluck aus der Flasche und ist dann mit dem Auto weggefahren. Übrigens, das wollte ich nochmal, liebe Kinder, don't try this at home or in the car. Das finde ich zum Beispiel bemerkenswert, dass er dann wirklich einen großen Schluck genommen hat, dass der Tequila schon mal Auto weggefahren ist. Aber er hat noch angekündigt. Er wird nochmal morgen bei einer anderen Show zu sehen sein. Da wird er nämlich wahrscheinlich seiner Tochter, die heute nicht mit dabei war, nochmal einen Besuch abstatten. Bei NXT will er sich blicken lassen. Interessant. Ja.
Vielleicht muss er sich Mut antrinken dafür. Man weiß es nicht.
Das zu sagen. Oder zum Autofahren Mut antrinken. Er ist alleine gefahren. Er hat keinen, niemand, der ihn gefahren hat. Niemand, der seine Flasche gehalten hat, was ja sonst auch mal bei Dreharbeiten immer so war. Aber das war dann eine andere Flasche. Aber nein, der ist dann einfach gefahren.
Genau. Und weiter geht's dann mit Roman Reigns und Paul Heyman, damit wir das ja auch noch schnell abgefrühstückt kriegen. Den haben wir die beiden haben wir noch mal gesehen. Da,
die haben wir noch mal gesehen.
War dann, ja. Die beiden waren Backstage und ja, Paul Heyman hat es zu Roman gesagt, wir brauchen noch, wir müssen noch was proklamieren, wir brauchen eine Plattform dafür, ne? Und wann soll das denn passieren?
Wann? Sag uns ein Datum. Und ja, er sagte, 27.01. Roman Reigns sagte das, 27.01. Erstmal, das ist ja ein Montag. Das ist ein Raw, habe ich überlegt, was könnte das sein? Was war denn nochmal? Ah, bei dem Raw kommt noch Goldberg. Ah, ja, stimmt, das ist ja in Atlanta, erinnere mich. Das ist ja schon mal angekündigt worden. Und dann geht die Tür zu, in die sie reingegangen sind. Und da stand da einfach 2K25.
Das heißt, 2K25 steht da drauf, genau.
Das heißt, da würde man wahrscheinlich sagen, hier, Roman Reigns ist auf dem Cover, oder? Was sollen wir da ansagen? Also,
ja, also das Spiel ist auf jeden Fall offiziell angekündigt. Ich habe auch gerade geschaut, die Steam-Seite ist schon online. Es gibt auch schon die ersten Bilder, die da zu sehen sind. Und ja, da kann man davon ausgehen, dass da das Cover enthüllt wird. Da denke ich mal ganz stark von aus. Werden sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall da schon mal drauf, dann mal wieder über ein Videospiel berichten zu können. Mal schauen, was sie dieses Jahr neu im Köcher haben und was es da zu sehen gibt. Zu sehen gab es dann bei Raw natürlich auch jede Menge Prominente, wie du schon angesprochen hast. Ja, Gabriel Iglesias, Fluffy, Ashton Kutcher, Michael Che. Wir haben auch Whale noch gesehen, Rapper Rey Mysterio mit Eddie Guerrero Pulli.
Der ist, glaube ich, Wally, der ist nicht, oder?
Wally?
Ich glaube, sprich mal wie den Roboter so ein bisschen aus.
Okay,
dann die Wall Raiders. Ich weiß es auch nicht. Ich kann mich auch irren, aber ich glaube, dass man den so ausspricht.
Ich habe keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich.
Ja, waren ja noch, wollen wir alle Promis?
Nee, müssen nicht alle aufzählen. Aber wir haben so ein paar.
Das waren ja alle in dem Moment.
Ja, genau. Und später haben wir auch noch Macaulay Culkin gesehen. Und
das war ein schöner Moment übrigens. Wieder dann irgendwie, da hat er seine Kappe unten. Und da hat er sie so hoch und hat die Kamera geblickt. Und da gab's großen Jubel. Also mit den meisten Jubel an dem Abend in dem Moment. Fand ich sehr, sehr geil.
Ja, den haben wir auch ganz früher schon mal im Publikum gesehen. Der ist ja tatsächlich ein Wrestling-Fan. Also es ist ja schon seit, ja.
Ja, Ashton Kutcher war auch schon mal GM. Oder ja, Seth Green, den wir auch gesehen haben später. Der war auch schon mal GM.
Ja. Wer war noch? Es waren sehr viele Leute natürlich. Und man hat ein bisschen Storyline betrieben. Wir haben auch später noch Lara Valkyria und Damage Control gesehen. Lara und Dakota Kai, die treffen ja im IC-Tournament-Finale aufeinander. Michelle McCool haben wir gesehen. Bill Simmons, der ja federführend bei der Netflix-Doku Mr. McMahon gewesen ist, haben wir gesehen. Ja, so einiges noch mit dabei. Ja. Aber lass erstmal hier durchgehen. Die Promis aufzuzählen ist auch nicht so mega interessant. Interessanter ist da vielleicht der Herr, der hier den nächsten Auftritt gemacht hat, lieber Shaggy. Nämlich John Cena. Der hat uns hier erstmal begrüßt und hat fast so ein bisschen unsere Arbeit bei Year One erledigt, oder? Ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil wir letzte Woche noch das Year One über John Cena erledigt haben. Und er hat so ein bisschen erklärt, ja, seine Vergangenheit mit Los Angeles. Und da gab es ja Prototype und so. Ich habe, ach, guck mal, das ist, wer Headlock-Supporter ist, der hat einiges davon jetzt besser verstehen können.
Hat aber nicht gesagt, dass ihr das nochmal nachhören könnt im Headlock-Podcast. Da habe ich
leider nicht.
Hat er nicht gesagt. Er hat andere Dinge nochmal gesagt. Hat auch über seine Zukunft, also da ging es direkt im Zusammenhang mit Los Angeles. Da hat er halt große Erfolge gehabt. Da fing es auch vieles an. Der Prototype-Gimmick ist da, wie du es gesagt hast, da auch entwickelt worden und zum ersten Mal aufgedreht. Und. Aber er hat auch über seine Zukunft geredet. Ihr weißt ja, sein letztes Jahr, da nehme ich immer mal vorweg, er hat auch in der Post-Show nochmal angekündigt, das ist wirklich sein letztes Jahr. Er wird dann nicht irgendwie nochmal sagen, er kommt dann nochmal zurück, sondern im Dezember hört er auf und er wird dann auch diese Klamotten nicht ausziehen. Also er wird dann nicht nackt rumlaufen, sondern er wird nicht mehr die kurze Jeanshose und das Cappy tragen, sondern er wird dann sich vielleicht immer noch im WWE-TV ab und an mal zu sehen sein, aber dann als Businessmann, im Businessanzug oder so als Adjutant, als Sprecher mal da sein, um die WWE auch zu vertreten, aber nicht mehr in diesem Wrestling-Outfit. Dieser John Cena wird dann tatsächlich zu Ende sein. Und da, wer könnte zukünftige Gegner sein? Die hat er aufgezählt. Er hat Drew McIntyre aufgezählt. Er hat CM Punk aufgezählt. Logan Paul, der auch gemutet was wurde. Da gab's ein Buh, großes Buh. Gunther hat er angesprochen. Oder Cody Rhodes. Ja. Dann hat er nochmal gesagt, ja, es wurde ja auch immer gesagt, schafft er nochmal sich den World Champion Titel um die Hüften zu binden, sag mal nicht binden, sondern zu
kleben.
Schnallen oder klicken. um den Rekord zu brechen, den All-Time-Rekord und dann 17-facher World Champion zu sein. Und dann hat er gesagt, glaubt er nicht dran. Glaubt er nicht, denn seien wir doch mal ehrlich, schaut doch mal meine Streak an. Er hat seit fast 2500, ich weiß die genaue Zahl nicht, die weißt du wahrscheinlich, weißt du die?
Ich habe es mir aufgeschrieben, 2464 Tage.
Streber. Kein Match mehr gewonnen. Ich bin mir aber gar nicht ganz. Hat er nicht irgendwie ein Match mit Art Truth noch gehabt jetzt vor kurzem?
Ja, er hatte also Singles Matches
natürlich. Ja. Singles Matches natürlich. Hat er, glaube ich, so nicht gesagt. Aber egal. Also wie soll er dann da 17-facher World Champion werden? Wie soll das passieren? Das wird nicht passieren. Aber natürlich, man kann niemals nie sagen bei der WWE, aber ihm wird es nicht helfen. Also er wird es nicht schaffen, er braucht da schon ein Wunder. So hat er es gesagt. Und das fand ich sehr witzig. Er hat gesagt, er hat wahrscheinlich größere Chancen, einen Oscar zu gewinnen. Und ihr kennt meinen Film. Ja. So. Wobei ich finde, er macht das richtig gut. Also er hat schon etlich coole Sachen auch gedreht und aus Peacemaker ist auch schon ganz cool. Wir haben zwar immer nur einen Cena gesehen, wir sehen aber auch immer nur einen Dwayne Johnson, der ist auch sehr erfolgreich. Aber egal. Und den kann man zum Beispiel auch nicht mehr so cool in den Filmen sehen. Anderes Thema. Also mit seiner Streak müsste er schon Money in the Bank gewinnen. Das glaubt er nicht. Elimination Chamber müsste er schon gewinnen. Und dann Pause. Das Publikum hat auch schon gerufen. Royal Rumble, Royal Rumble. Ja. Und dann darfst du weitermachen.
Ja, er hat ja dann so imaginär in der Luft so aufgeschrieben, so als wenn er eine Matheaufgabe lösen würde. So, Moment, ihr habt da eine verrückte Idee. Ne? Vielleicht der Royal Rumble. Und vielleicht kann ich ja den Royal Rumble gewinnen. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil du hast auf einen Schlag so diesen Umschwung gehabt, diesen Wechsel von dem er so, ja, ich bin jetzt hier, um so ein bisschen Nostalgie zu verbreiten. Da war auf einmal wieder der kämpferische John Cena. Der gesagt, nee, es ist nichts unmöglich. Ne? Und das ist das, was mich mein Leben lang ausgezeichnet hat, dass ich eben nicht aufgegeben habe. Und hat auch ganz klar gesagt, nee, jetzt ist das Feuer wieder da und I'm gonna win the Royal Rumble. Und dann kam auch dieses You want some, come and get some. Also da war der alte Cena, das alte Feuer war wieder da und das hat er schon ganz gut verkauft, oder?
Ich finde das super. Für mich war das neben dem Hogan-Auftritt das Highlight irgendwie so gefühlt für mich in der Show. Also fand ich wirklich cool. Hätte ich nicht gedacht, dass am Anfang dachte ich auch, ach, Cena. Ich freue mich schon irgendwie und finde, das hat er so gut verkauft. Jetzt habe ich Bock. Jetzt habe ich Bock auf einen großen Run von Cena und ich fand's cool. Es gibt negative Stimmen, muss man sagen. Es gibt Leute, die fanden den Auftritt jetzt nicht so cool. Ich muss sagen, mir hat's sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin jetzt ein Cena-Guy. Ich hoffe, dass wir das nochmal sehen werden. Vielleicht ja bei WrestleMania. Wer weiß es schon. Gegen Cody. Warum nicht? Wobei es für Cody auch schwer werden kann, dann noch den Face zu vertreten auf der Seite. Aber ich hab schon Bock. Also ich hab Bock auf den letzten Cena-Run. Und das hat man hier sehr, sehr gut gestartet.
Ja. Ganz genau. Mir hat's auch gut gefallen. Also ich mochte diesen Wechsel. Natürlich ist er da so ein bisschen dümmlich irgendwie, ne? Aber es ist eben auch so ein bisschen der Cena-Humor, der hier so durchkommt. Und ich fand das eigentlich auch ganz nett. Also auch dann am Ende dann wirklich nochmal das Feuer zu sehen und dass er dann auch Backstage gegangen ist, wo er dann nochmal die Finger in die Luft gereckt hat, quasi wie es früher der Fall gewesen ist. Ja. Nehme ich so.
Auch voll okay. Ich meine, wir wissen ja, die Fans mögen auch so dümmliche Sachen. Du bist ja auch sehr beliebt zum Beispiel.
Bin ich das? Naja, wir machen weiter mit Logan Paul. Es gab einen kurzen Trailer, wo er nochmal ja, so ein bisschen seinen Weg kurz erklärt hat. Ne? So nach dem Motto, ne, ich weiß, dass mich viele nicht mögen, aber hey, ich mache das hier viel zu gut einfach. Und da wurde auch mal betont, I'm dedicating my life to this. Also er richtet jetzt sein Leben danach aus und das wird das Jahr des Logan Paul, den wir dann auch nochmal im Publikum gesehen haben. Also jetzt können wir sagen, um die Begriffe vom Anfang zu verwenden, die Ankündigung, dass er jetzt seine WWE-Wrestling-Karriere hier an den Nagel hängen würde, in seinem Podcast, das war ein Work, Shaggy.
Ja, klar, das war auf jeden Fall ein Work und jetzt ist er auch wieder da und ist der erste offizielle Neuzugang im Raw-Roster gewesen und also ich bin ja sowieso ein Fan von Logan Paul und ich will auch gerne ein Match Logan Paul gegen John Cena unter anderem jetzt in diesem Jahr sehen. Habe ich Bock drauf und Logan Paul ist auf jeden Fall so der klassische Heel. Also der funktioniert und der ist ja im Ring auch total gut. Also am Anfang hat man auch immer gedacht, die Promis irgendwie so. Ich meine, unsere deutschen Promis haben es ja auch gezeigt beim Promi-Wrestling.
Stimmt.
Die meisten zumindest. Und das war ja wirklich unterhaltsam. Ich weiß ja nicht, auch da gibt es natürlich negative Stimmen. Ich fand es sehr unterhaltsam.
Ich fand es auch unterhaltsam.
Ja. Hat echt Spaß gemacht, abgesehen vom gelben Kane, den ich nicht verstehe. Aber das ist ein anderes Thema. Das war ja auch kein Promi in dem Fall. Witzigerweise, was ich gar nicht wusste, hast du es gesehen schon, Promi-Wrestling komplett?
Ja, klar.
Darf man spoilern hier?
Ja, man darf spoilern.
Ich war ja ein paar Tage, nachdem das aufgezeichnet worden ist, in Kassel und habe den René Caselli da gesehen. Der ist im Zirkus Flickflack aufgetreten. So.
Okay.
Und hat erst getanzt dort, was er ja auch gemacht hat. Und am Ende hat er noch auf diesem Rad im Zirkus so Tricks gemacht. Und ich dachte, ich kenne ihn gar nicht, wer ist das denn? Und dann sehe ich den paar Tage später hier. War witzig.
Ja. Schöne Geschichte von Shaggy, noch nebenbei. Wir machen weiter in der Show mit dem nächsten Match. Es ging nämlich dann um die WWE Women's World Championship. Liv Morgan trifft auf Rhea Ripley. Auch das ist natürlich eine Fehde, die schon lange, lange, lange lief. Liv Morgan begleitet von Dominic Mysterio und Raquel Rodriguez. Da gab es auch nochmal Prominente und Wrestler. Naomi und Bianca Belair waren da. X-Pac, Shinsuke Nakamura. zähl mal ganz nebenbei so ein bisschen auf. Hier für diese Paarung gab es ja auch im Vorfeld eine Ankündigung. Es hätte eigentlich Last Woman Standing werden. Das hat man dann fallen gelassen. Es war ein reguläres Match. Und das war auch wieder so ein Ding, was irgendwie für mich relativ wenig Geschichte erzählt hat, sondern relativ großes Move-Geballere gewesen ist. Also es ging schon sehr, sehr früh los, dass es quasi Rhea dominant ist, sich dann auch mit den Begleitern, Begleiterinnen von Liv Morgan anlegt. Es gab schon den Cannonball auf Raquel Rodriguez. Dann wird Liv Morgan aufs Powerbomb gepowerbombt. Aufs Kommentatorenpult gepowerbombt, so. Dann gab's, als wir aus der Werbung gekommen
sind. Übrigens, das Kommentatorenpult übrigens auch neu. Bisschen stabiler, flashiger, auch. Ja. Also da auch ein bisschen, ist auch nicht kaputt gegangen, aber hat auch mit mehr Lichter als sonst.
Ja. Aber hier waren auch, es ging irgendwie immer so hin und her. Und natürlich hat eine Rhea Ripley immer wieder auch mit ihrer Power gekontert quasi. Das war ja auch dann, nachdem sie vorher noch ein Tornado DDT eingesteckt hat, hat sie ja an einer Stelle einfach so wütend eine Liv Morgan sich geschnappt und einfach so geriptightet, wo dann aber auch eine Liv Morgan ausgekickt ist aus dem Riptide, was ja schon eine Seltenheit, ehrlich gesagt, ist, oder?
Klar, das gab es noch nicht so oft, oder zumindest war das überraschend. Wir haben ja hier, können wir ja vorwegnehmen, eigentlich mit dem Sieg auch am Ende gerechnet für die Person, die gewonnen hat. Ich zumindest, war klar. Aber ich habe gedacht, dass nicht, dass man diesen Move jetzt schon so früh dann auch zeigt. Also so, ja, dass er schon eine größere Bedeutung auch haben müsste eigentlich. Aber hat mich schon überrascht.
Ja, und da war dann Rhea Ripley auch ein bisschen verzweifelt. Das hat aber natürlich dann auch die Schergen von Liv Morgan auf den Plan gerufen. Dom hat auf der einen Seite des Rings den Belt hier ins Geschehen reingeworfen. Das hat den Ref abgelenkt. Raquel kam dann mit dem Stuhl. Rhea konnte ihn noch abwehren, aber dann gab es eben den Oblivion auf den Stuhl. Auch das nur für eine 2. Dann ein bisschen Verhöhnung hier in Richtung Eddie Guerrero und Rey Mysterio natürlich auch. Die Three Amigos und einen sehr hässlichen Frog Splash von Liv Morgan auch wieder für eine 2. Ja, und dann gab es eigentlich das sehr, sehr schnelle und sehr unvermittelte Comeback von der Rhea Ripley. Es sollte einen weiteren Oblivion geben. Die hat dann einfach die Liv festgehalten im Versuch. Hat sie dann ziemlich unsanft zu Boden befördert. Dann Riptide, erste Riptide, also dann nochmal hochgezogen, quasi noch ein Riptide. Und dann war das Ding hier gelaufen, Shaggy. Neuer Champ. Und ja, anschließend gab es dann nochmal die Rache an Dominic Mysterio.
Ja, also erstmal zu Ende, die hat ja nochmal so geblickt, als sie dann den Oblivion nochmal zeigen. Übrigens, die auf dem Stuhl war ja auch nochmal eine Anlehnung an ihren Sieg damals, ja, als sie auch den World Title gewonnen hat. Das schon mal, da schon mal Geschichte, aber als sie dann nochmal den Oblivion zeigen wollte und sie da einfach so angeguckt hat, da wusste ich, jetzt ist es gleich vorbei. Und da gab es ja zweimal den Whiplash, wie du es gesagt hast. Schönes Ende und damit auch erstmal das Ende für gefühlt. Da dachte ich, das ist das Ende damit, mit den beiden. Aber mit Dom ist ja noch eine Geschichte. Und die hat man dann, glaube ich, auch beendet. Denn der kam ja zum Ring und wollte Rhea nochmal umarmen. Also erstmal habe ich gedacht, schleicht er sich von hinten an. Da geht sie nochmal. Nee, braucht man nicht. Und dann steht er so da und will sie umarmen, was sehr, sehr schön aussah. Und dann sie aber geht erstmal vermutlich drauf ein. Und dann gibt es den Kick zwischen die Beine und einen sehr, sehr schönen Riptide. Und damit den Sieg. Und ja, und damit, glaube ich, auch das Ende mit von der Geschichte mit Rhea und dem Judgment Day, wie auch immer. Das ist, glaube ich, jetzt vorbei. Ich glaube, auch mit Dom die Geschichte ist vorbei. Das heißt nicht, dass sie nicht irgendwann nochmal aufgerufen werden kann, aber für den Moment wird es, glaube ich, was Neues passieren für Rhea. Und die wollte dann rausgehen aus der Halle. Tja, und dann kam noch ein Gong.
Ja, dann kam ein Gong und Rhea guckt dann auch ganz überrascht, als auf einmal das Licht in der Halle ausgeht. Und da ertönt dann die American Badass Musik vom Undertaker. Und der kommt dann auch erstmal auf dem Motorrad raus und fährt erstmal eine schöne Runde um den Ring. Wie sich das gehört, nicht ganz so viel, wie Shota Umino das zuletzt gemacht hat, aber fährt auch eine Runde und dann posen die beiden und gehen raus.
Ja, war auch nett, dass er da nicht nochmal was gesagt hat, fand ich auch ganz gut. Aber das hat ja auch gereicht. Also für Rhea war es ein schöner Moment, den Undertaker da auch quasi, es war so ein bisschen auch eine Fackelübergabe von einem Mann an eine Frau. Also so fand ich schon gefühlt und das war schon eine Ehre für Rhea. Kann man, ob man jetzt die politischen Machenschaften des Undertakers gut heißt oder nicht, aber ist trotzdem eine Wrestling-Legende und kann man auf jeden Fall, ich habe mich für Rhea gefreut, sagen wir so. Ich habe es positiv gesehen und der Undertaker musste ja jetzt auch nicht sagen.
Ja. Ich habe es auch so gesehen, dass man hier Rhea nochmal so ein zusätzliches Spotlight geben wollte, weil man hat es auch hinterher mitbekommen, also dieses Foto von den beiden, sei es jetzt, wie sie dann da eben die Faust in den Himmel reckten oder dann eben, wo er noch auf dem Motorrad sitzt und sie so über die Schulter schaut mit dem Belt in die Kamera. das ging schon viral und das ging schon darum und das war eine schöne Überraschung. Insofern, ja, absolut netter Moment. War halt so ein bisschen out of nowhere, ne? Also so direkten Zusammenhang haben die beiden jetzt nicht und es war so eine kleine Ehre für eine Rhea, so habe ich das gesehen. Aber auf mich wirkt es einfach so ein bisschen random, weißt du, was ich meine? So, ja, wir haben den Undertaker noch, wir müssen den irgendwo platzieren. Ja, dann schick den mal bei Rhea raus, ne? Dann freuen sich die Fans.
Ja, aber wenn es jetzt wirklich speziell aus der Sicht von Rhea Ripley, also ich meine,
ich glaube auch, ja, klar.
Kann man aber auch, ja, aber auch so wirklich so, das war schon so ein bisschen eine Fackelübergabe, oder? Also
ja.
Klar kann man die Charaktere jetzt nicht unbedingt vergleichen, aber wenn man so will, irgendwas Ähnliches haben sie vielleicht auf irgendeine Art und Weise und das war schon nochmal zu zeigen, hier, der Undertaker ist auch Rhea Ripley Fan. Hätte sie ruhig mit rausnehmen können auf seinem Bike, oder? Das wäre vielleicht noch besser gewesen, aber naja, kann man so machen.
Ja, wir werden's sehen, ob da noch irgendwie Nachspiel kommt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war wirklich so ein kleiner Moment, den man hier den Fans und auch Rhea dann eben gegeben hat. Und Rhea hat davon natürlich auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit einfach bekommen. Finde ich in Ordnung. Und ich bin auch gespannt. Wir wissen, dass natürlich bei Raw und SmackDown die Transferfenster sind ja noch offen. Und ich habe auch schon überlegt, ob man nicht Liv, Dom und Raquel einmal zu SmackDown rüberschickt. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn man diese Gruppierungen, also Rhea und Team Liv, erstmal so ganz gar auseinanderhalten würde, damit man das aus dem Kopf kriegt, weil diese Geschichte ging jetzt so lang. Man wird da einiges durcheinander mixen müssen, damit du quasi wieder so ein frisches Produkt herstellen kannst. So, machen wir weiter hier an der Stelle. Es ging noch mal Backstage, da oben in diese Skybox, in die Loge quasi, wo die Superstars gefeiert haben. Alle haben gefeiert, nur Kofi Kingston und Xavier Woods, die wollten nicht, konnten nicht, waren nicht beliebt. Und dann geht's ja noch mal zu Adam Pearce, der hier mit Bayley spricht. Auch das ist natürlich interessant, weil Bayley ja eigentlich bei SmackDown ist und Adam Pearce bekanntermaßen der GM von Raw. Und dann mischt sich ja Chad Gable hier ein und sagt, ja, das wird jetzt mein Jahr und ich will Singles Gold gewinnen und ich habe ja gar kein Problem mit Luchadors und bring mir einfach den Besten. Und dann sagt Adam Pearce so, ja, bist du sicher? Hm. Ja, und ich muss mal telefonieren. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Chad Gable gegen Penta, was?
Ja, also man hat ja ursprünglich nochmal mit Match nochmal geplant für die Show. Da war es, sollte ja eigentlich das Match von Ray mit einem Partner noch an seiner Seite sein, wo man nicht wusste, wer. Das ist ja gecancelt worden gegen New Day. Aber ich habe gelesen, dass New Day wohl in einer der Werbepausen gesagt hat, sie wollen da nicht antreten im Ring. So hatte man das dann erklärt. Aber das war ursprünglich geplant für diese Show.
Ja. Nee, aber das wird dann wohl, also ich sag mal so, da kann ich mit leben. Wenn das Chad Gable gegen Penta wird, wird das fein. Bin ich dabei.
Also sagen wir so, wir wissen ja, dass es Penta jetzt auch ist, spätestens jetzt, weil in dieser Show wurde noch eine Vignette gezeigt, wo dann auch der Name da stand.
Ja.
Also das wissen wir jetzt.
Genau das. Ich habe auch eine Grafik gesehen, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob die einfach gefaked gewesen ist. Die habe ich auf irgendeinem Social-Kanal habe ich die rumgeistern sehen und habe die nicht genauer ratifiziert. Machen wir weiter. Wir haben natürlich noch einen weiteren Prominenten gehabt, der hier einen Special Entrance gehabt hat und natürlich auch das Theme von Raw singt. Das ist nämlich Travis Scott. Und Travis Scott raucht auch gerne offensichtlich, Shaggy.
Erstmal hat man da auf jeden Fall Rauch gesehen, wo er dann irgendwas gezogen hat. Und dann später hat man es ganz klar gesehen. Also ganz klar, es wurde ja später in der Pressekonferenz nochmal angesprochen, der hat einen Joint gehabt. Der ist mit dem Joint hat da gestanden und ist mit dem Joint dann tatsächlich nach vorne gelaufen.
Ja.
Hat ihn irgendwo dann abgelegt und der war bekifft. Also ursprünglich wurde ja sogar mit dem Auftritt von Travis Scott, da habe ich gedacht, wahrscheinlich, er sollte ja eigentlich singen. Ich glaube, es ging wahrscheinlich nicht mehr. Und der war ja dann auch kurz bei den, nehme ich jetzt vorweg, der saß ja kurz bei den Kommentatoren und war dann plötzlich verschwunden. Also ich glaube, der hat schon ordentlich was vorher geraucht gehabt. Und Jey Uso hat ja das später auch noch mal in der Pressekonferenz nochmal gefragt worden. Da hat er gesagt, nee, hat nicht mitgeraucht oder so, hat er es ja gesagt. Diesmal nicht, oh Mann, oder sowas hat er gesagt. Irgendwie so, weißt du, kriegst nicht mehr ganz zusammen. Aber
Triple H hat doch auch gesagt, so, er ist glücklich, dass Jey Uso Nein gesagt hat.
Ja, sagen wir es, wir waren in Kalifornien, da ist es auch erlaubt.
Ja.
Aber ja, sagen wir es mal so.
Ich habe auch online einige gelesen, die gesagt haben, naja, finde ich nicht cool, ist eine Show, die ja auch sich an eine jüngere Zielgruppe richtet und dann, es gab jetzt nicht irgendwie da einen Hinweis drauf, dass da Drogenkonsum oder sonst irgendwas stattfinden würde.
Ne.
Ja. Mich hat's so gewundert. Also mich stößt das jetzt nicht emotional an oder sonst irgendwas. Mich hat's einfach gewundert, sowas in einem WWE-Produkt zu sehen. Das haben wir schon sehr lange nicht mehr gehabt. Aber wir haben dann auf jeden Fall einen sehr imposanten Entrance von dem Jey Uso bekommen, oder? Also die werden ja auch immer größer und immer spektakulärer, die Einzüge von ihm, oder?
Von Jey Uso, ja.
Ja.
Also definitiv. Das Publikum ist ja auch extrem dabei. Der ist ja auch sowas von over. Und das war ja auch ziemlich cool, wie die das Publikum auch immer mitgeht. Sagen wir mal so, Michael Cole, Pat McAfee, die haben ja auch mitgemacht. Das war nicht ganz so cool. Aber so extrem, wie das Publikum beim Entrance dabei war. Beim Match kann man das nicht so sagen, oder?
Nee, das war dann das Match natürlich gegen Drew McIntyre, was wir hier gesehen haben. Das Match hat irgendwie gar nicht gezündet. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Das war auch wieder so ein Ding, was sich so formelhaft angefühlt hat, ne? Also so, wir gehen durch die Bewegungen hindurch, aber es hat jetzt auch keine wirkliche Geschichte innerhalb des Matches gegeben. Für eine Weekly war es in Ordnung, aber mir hat hier was gefehlt, Shaggy. Und die Leute haben offensichtlich noch auf die größeren Stars gewartet. Oder ich kann dir nicht erklären, weshalb die Leute so ruhig gewesen sind nach dem Entrance.
Ja, waren die müde? Ja, ich weiß es auch nicht. Das war ja auch so ein bisschen auch Schema. War
die eingenebelt von Travis Scott?
Ja, kann auch sein. Kann auch sein. Oder die haben geguckt, wo ist er denn? Der war doch eben noch da. Also, das Match hat einen einfach nicht bekommen. Nee. Schade, weil die beiden, das Match war ja gut aufgebaut. Beides tolle Wrestler. Beide auch normalerweise große Reaktion, auch in Matches vom Publikum. Hat mich gewundert. Klar, es ist die Position vor dem großen Main-Event, aber es war auch erst das dritte Match. Aber gut, die Show lief ja auch insgesamt sehr lange, muss man dazu sagen, auch mit sehr, sehr viel Segmenten dazwischen, sehr viel Pause auch zwischen den Matches. Kann sein, dass einen das dann, also gut, beim letzten Match waren sie dann auch wieder da, aber es kann schon sein, dass einen das zwischenzeitlich runterbringt.
Ja, gut möglich. Also wir haben jetzt hier natürlich einen Drew McIntyre gesehen, der immer wieder dominiert hat, natürlich auch mit seiner Kraft, da sich zurückgeholt hat ins Match quasi. Schon früh versucht hat, hier die Claymore anzusetzen, aber dann auch mit dem Superkick ausgekontert wurde. Jey Uso wollte daraufhin seinen Splash zeigen, das hat aber auch nicht geklappt, weil Drew McIntyre die Knie hochgezogen hat. Da gab es einen großen Spinebuster, es gab so einen Deadlift, Sit-Out-Powerbomb von Drew McIntyre hinten dran, dann Schlagabtausch, den Future Shock und das immer große Aktion, Pin-Versuch für zwei. Dann nochmal großer Versuch, große Aktion, wie wir es jetzt hier gesehen haben. Dann gab es die Claymore, die wurde dann mit dem Spear gekontert. Pin-Versuch von Jey Uso, wieder eine 2. Dann gab es nochmal einen Schlagabtausch und die Claymore, quasi, da sind die beiden in die Seile gegangen, Claymore, wieder 2. So, und dann hat Drew nochmal nachgesetzt, es gab die Schläge und Glasgow Kiss in der Ecke. Jey Uso war dann total fertig, konnte quasi gar nicht mehr aus der Ringecke taumeln, ist dann kollabiert, bevor Drew McIntyre den Claymore zeigen konnte. Drew war so ein bisschen am posieren, haha, will dann nochmal seine Claymore zeigen. Ja, landet aber im Endeffekt auf dem Rücken und quasi in der Bewegung rollt Jey Uso ihn dann ratzifatzi ein und das ist die 3. Und das ist irgendwie sogar ein merkwürdiges Match gewesen. Also es war jetzt handwerklich nicht schlecht, aber es war halt so mit einem sehr zusammengestauchten Aufbau, dass für mich nicht wirklich Spannung aufkommen konnte. Ja. Und eben auch dadurch, dass du wirklich diese Set-Pieces gehabt hast. Konter, große Aktion, 2. Konter, große Aktion, 2. Konter, große Aktion, 2. Ich fand die Stimmung merkwürdig. Ich fand die Matchaufbau merkwürdig. Das Finish gibt natürlich dann Drew McIntyre die Chance, dass er hier sagt, ah, oh, das war ein dummer Zufall, du warst doch eigentlich fertig, du hast nur Glück gehabt, was auch immer. Aber so richtig gekriegt hat mich jetzt hier nicht.
Ja, sehe, klar, mich genauso, das Publikum ja auch nicht. Und gerade die Schlussphase, also war irgendwie, glaube ich, das, was das Match nochmal deutlich gemacht hat, dass ganz am Ende dieser Einroller, dieser, wie er da auf ihm gelandet ist, hat irgendwie, sah komisch aus, oder? Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, fand ich. Deswegen, nee. Und deswegen hat vielleicht, also, es war, glaube ich, maßgeblich für das Match, kann man das so sagen, die Schlussphase. Schade, eigentlich, aber hier, das war, blieb hinter den Erwartungen zurück. Ähnlich wie ja schon mal das Match von Jey Uso gegen damals sein Zwillingsbruder.
Ja, gegen den Jimmy damals, ja. Ja, war da, fühlt sich aber auch eher an wie so eine Fortsetzung eigentlich, ne? Und da auch ein bisschen gerusht in sich. War okay im besten Fall, wenn überhaupt. Weiter ging es mit einem Trailer zu Gunther. Und da muss ich auch mal fragen, Shaggy, wenn du hier ein neues Produkt einer neuen Zielgruppe präsentierst auf Netflix, solltest du dann nicht auch den Champion präsentieren von deiner Brand? Mehr als in so einem Trailer?
Ja, schon, aber das wird man ja in den nächsten Wochen dann auch tun. Man hat sich, glaube ich, hier erstmal auf die ganz großen Stars, auf die großen Namen.
Damian Priest ist auch nicht da, ne? Finn Bella auch nicht da.
Ja, die hat man aber auch, ja, die, also klar, Cody war ja auch nicht in einem Match zum Beispiel dabei. Der hat man auch nochmal in einem Eingriff und mal kurz im Publikum lachend gesehen.
Der ist ja auch in einer anderen Brand, der ist auch bei SmackDown.
Ja, aber man wird da ja eh so ein bisschen wahrscheinlich das ein bisschen durchwässern. Heißt das so, durchwässern?
Ja.
Sagt man das so?
Du kannst das so sagen, Shaggy.
Okay.
Nein, verwässern, sagt man.
Verwässern, okay.
Ja.
Verwässern.
Ich finde, ein Gunther hätte man hier ein Segment geben müssen. Allein, um ihm da diesen Moment zu geben, weißt du? Also, das hätte ich mir schon gewünscht, dass er da zumindest mal ganz kurz reinkommt und irgendwie, das ist die Netflix. Aber die Rede, die er da in dem Trailer gehalten hat, war ja gut. Ich habe mich da gefragt, ob man ihm nicht so ganz vertraut hat. Wir wissen, dass er eigentlich ein hohes Ansehen genießt, auch was seine Promo-Skills angeht. Ich frage mich, ob man gesagt hat, nicht, dass er da irgendwie aus dem Produkt ausbricht. Wir haben hier die großen Segmente von The Rock, von John Cena, von Hulk Hogan gleich noch. Und ob man da Angst gehabt hat, wie die Reaktionen auf ihn sind oder dass er da irgendwie nicht auf einem Level performt, wie das vielleicht die anderen tun. Mhm. Es war also meine Frage. Ne? Also er hat ja gesagt, das ist ja keine neue Ära für mich, weil für mich bleibt eigentlich alles gleich. Ich bin weiterhin der euch in eure Schranken weist, sozusagen. Ich bin weiterhin der Ringgeneral und ich bin weiterhin euer Champion. Ganz kurz zusammengefasst.
Ja, aber ich finde schon, also klar, das war schon ein gutes Segment. Also das war schon eine gute Promo. Ich fand auch optisch sah die toll aus.
Das war toll,
also, ja. Hat sich auch unterschieden von den anderen. Hat mir gut gefallen. Also klar, hätte man den vielleicht im Ring auch mal präsentieren müssen, hat man sich aber dann lieber Zeit für andere Leute gelassen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann, wenn nicht, warum dann nicht so? Also ja. Ich glaube schon, dass man in den nächsten Wochen, wir nehmen es ja mal vorweg, dieses Raw wird ja nicht das Raw sein, was wir dann auch jede Woche sehen. Dieses Raw wird, so wird Raw nicht aussehen jede Woche. Vielleicht optisch, wenn man so viel Geld noch weiterhin ausgeben wird, dann ja. Aber so, was jetzt das In-Ring-Geschehen und das Drumherum angeht, und auch die Stars werden nicht jede Woche einfliegen. Man wird nicht jede Woche Promis da sitzen haben und so weiter. Man hat noch genug Zeit. Das war jetzt erstmal hier so ein Versuch, mal so ein großes Ausrufezeichen zu setzen. Ob das jetzt wirklich so groß war, können wir gleich am Ende nochmal drüber sprechen. Aber perspektivisch wird natürlich Gunther, wenn der bei Uhr auch bleibt, dann auch mehr in den Shows zu sehen sein. Klar. Und dann auch nochmal seinen Stempel aufdrücken. Und
aber eben gerade, weil das hier eine besondere Show war und weil du hier einen Startschuss hast und weil dafür so viel Werbung ist, finde ich, solltest du auch da deinen Champion präsentieren. Das ist dein Champion, verdammt nochmal.
Ja.
Das ist ganz blöd gesagt. Das ist der eigentlich das Ding tragen sollte. Und nicht jemand anders. Wie zum Beispiel Hulk Hogan.
Ja.
Das nervt. Du hast eine Brand und du hast eine Marke da, du hast eine Show und du sagst doch eigentlich, ja gut, den ersten unseren Champion zeigen wir hier nicht. Und den zeigen wir nur in der Vignette. Warum? Ich kann es nachvollziehen. Also irgendwie ist das, auch wenn die Vignette gut gewesen ist und wenn die toll produziert gewesen ist, auch von der Bildästhetik her, hat das sehr gut gepasst, bin ich komplett bei dir. Aber ich finde, der Champion sollte bei so einer großen Show, bei so einer Premiere, einen Auftritt auf der größtmöglichen Bühne haben und die ist nicht eine Vignette.
Ja. So. Geh ich mit dir, aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm. Also ich finde, Cody, der ja noch ein größerer Star ist als Gunther, klar, du hast gesagt, er ist nicht in der Brand, klar. Aber trotzdem ist er ja der hat man auch nicht richtig gezeigt.
Nee, aber Cody sah auch aus wie ein Trottel. der sich dann noch den dummen Spruch drücken lassen muss. Ach ja, übrigens, sag mal Mama Rhodes guten Tag. Ne, hallo, ne, dass ich Hallo gesagt habe. Der umarmt dann The Rock. Cody sah aus wie ein Trottel. Der arme Kerl, der dann einmal nach Backstage rennen muss, damit er einen Entrance machen kann. Ich fand beide Champions hat man hier nicht gut dargestellt.
Ja. Ja.
So. Und zugunsten von eben anderen prominenteren Namen, vermeintlich prominenteren Namen.
Ich finde, man hat Gunther schon gut dargestellt, aber man hat ihn nicht präsentiert, dem neuen Publikum. Also ich sehe das nicht so schlimm bei Gunther.
Ja.
Weil, wie gesagt, ja, kann ich aber auch verstehen. Also kann ich total nachvollziehen, aber diese Vignette war gut.
Ja. Nee, die Vignette war toll. Ja. Bin ich auch bei dir. Aber ich bleib auch dabei, dass Cody halt auch aussah wie ein Trottel. Einfach. Das ist nicht das erste Mal, dass man Cody wie ein Trottel aussehen lässt. Ja. Ja, dieser Einschnitt auch mit der Fehde quasi mit The Rock. So, tell Mama Rose, I said hello. So, war das nicht die Geschichte mit, dass du ihren Sohn blutig prügeln wirst und so? Und das auch noch gemacht hast? Ne? Und dass du hier mit dem Belt und solche Sachen? Ja, sorry, das ist doch, weiß ich nicht, das finde ich ganz merkwürdig. Aber wie man die beiden hier präsentiert hat. Naja, gut.
Ja, das war bei Work, haben wir am Anfang erklärt bekommen.
Ja. Wir gehen, ich finde, das ist dann so, auch so ein bisschen Bully-Rock, weißt ja. du? Der natürlich macht, ist das nicht abgesprochen gewesen. Er wollte halt da witzig sein, er hat das halt gemacht für den Moment. Aber wenn man darüber nachdenkt, ergibt das halt eigentlich keinen Sinn und lässt halt Cody ziemlich dumm aussehen. So, haha, ja. Meine Mutter. Weiß nicht. Weiter geht's. Es geht nochmal Backstage. Wir sehen nochmal hier den Fluffy, den Comedian Gabriel Iglesias. Kennst du den? Aus dem Wrestling-Zusammenhang?
Nee. Okay. Also der hat man aber, glaube ich, schon mal irgendwann gesehen.
Ja, der war schon mal da. Ja.
Das Jahr. Hier hat man den ja präsentiert, weil sein Stand-Up-Solo ja am Tag drauf bei Netflix präsentiert wurde. Aber ich habe noch nie was von dem ansonsten gesehen und weiß gar nicht. Der sah schon freundlich und lustig aus. Ja. So der typische lustige Dicke, oder? Also ohne das jetzt so, ohne jetzt das irgendwie kritisch zu meinen, ich bin da selber auch nicht der Schlankste. Also ja, also ich kannte den vorher nicht. Aber ich finde den sympathisch, sagen wir
ja,
mal so.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Weil er so sympathisch ist, wird er ja auch von The New Day unterbrochen, die ja hier sich Zeit wünschen, um sich zu erklären, weil sie es ja immer noch nicht getan haben. Und ja, dann kommt noch die Alpha Academy dazu und dann machen die sich gemeinsam über New Day lustig und dann ist die Zeit vorbei. Und die rufen noch ein bisschen New Day sucks und dann ist das Ding gelaufen.
Ja, New Day sucks.
Genau, Punkt um. Füller. Ganz einfach Füller, damit die Leute in der Arena auch mal auf Toilette gehen können und sich noch was kaufen können oder so. Wir sehen nochmal Prominente, Stephen Amell zum Beispiel ist dabei. Wir sehen ein paar Wrestler, Bron Breakker, ein großer Pop für eine Tiffany Stratton, Shaggy, die ja SmackDown Women's Champion geworden ist.
Einer der größten Pops von den Leuten, die hier vorgestellt worden ist. Ja, die in, du hast gesagt, die ist ja, Women's Champion geworden bei SmackDown, in einer 3 Stunden SmackDown-Episode. Ja, die
hat sich auch so angefühlt.
Hat sich auch leider so angefühlt. Das war ein Highlight aber da, auf jeden Fall. Tiffany Stratton jetzt mit dem Titelgold so rum. Bron Breakker, auch der hat ein bisschen Pop bekommen. Also, ja, das sind auf jeden Fall 2 Gesichter, die wir jetzt in der, wo auch immer, in der Netflix-Ära, dürfen wir nicht vergessen, auch anders, in anderen Ländern läuft ja SmackDown auch auf Netflix. Also die werden auf jeden Fall beide perspektivisch häufiger auf Netflix sehen.
Ja, weil Tiffy ja noch bei SmackDown ist, ne?
Habe ich ja gesagt, SmackDown läuft ja auch in einigen Ländern auf Netflix.
Ja, das ist Raw, ist egal. Nikki Bella war auch noch mit dabei und dann jemand, der im Gegensatz zu Tiffany Stratton und Bron Breakker keinen Jubel bekommen hat. Dann gab es nämlich das most awkward Segment der gesamten Show.
Eines meiner Highlights. Also ich war schon ein Highlight-Segment für mich, muss ich sagen.
Ey, ganz im Ernst. Hulk Hogan kommt raus zu Real American. Jimmy Hart schwingt die amerikanische Flagge.
Die ganze Zeit. Der schwingt die ganze Segment durch. Das wollte ich nochmal sagen. Das sieht übrigens immer noch so aus wie vor 40 Jahren Jimmy Hart.
Ja, wie gesagt, ich hab ja ein Interview mit ihm machen dürfen, habe ich ja schon mal gesagt.
Hat er auch die ganze Zeit die Flagge geschwungen?
Nee, aber da habe ich auch gesagt, mein Gott, der redet genauso wie vor 20 Jahren und der sieht auch genauso aus, das ist auf jeden Fall. Der ist timeless. Timeless Jimmy Hart. Hulk Hogan ist nicht so timeless, ne? Der kommt nicht mehr so gut an, Shaggy. Er hat ja hier das Stichwort Tag Team Partner so ein bisschen aufgeführt, ne? Ja, er ist ja ein toller, er hat ja so tolle Tag Team Partner in seiner Vergangenheit gehabt, aber jetzt aktuell hat er neuen Tag Team.
Andre the Giant, das muss er immer, die muss er immer erwähnen.
Ja, vor allem, die muss er unterbringen und dann nicht mal dafür hat er einen Pop bekommen. Der ist von mit jedem Satz ausgebuht worden.
Immer mehr, immer größer.
Und dann macht er den armen Randy Savage nach, ne? Ja. Hier, also. Und dann so, und dieser billige Wink rüber zu seinem blöden Bier, was er da uns an die Nase binden will, oder? Was auch ein geiler Tag-Team-Partner ist, oder?
Ja, das Bier, aber das Publikum natürlich. Das ist sein größter Tag-Team-Partner von Anfang an gewesen. Buh! Schöner Moment. Also ich hab's gefeiert. Er hat ja dann schon T-Shirt zerrissen, hat dann jetzt nicht sein Mager-Powers-Shirt drunter gehabt. Sondern das war ja dann Raw und Netflix, weil das sind auch tolle Tag-Team-Partner, Raw und Netflix. Und dann ist er schnell rausgegangen. Boah, das war awkward. Also
es war super awkward und es war unangenehm. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe drüber nachgedacht, wann waren die letzten wirklich positiven Schlagzeilen, nicht merkwürdigen Schlagzeilen, die wir von Hogan gesehen haben? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Und ich glaube, WWE täte auch gut dran, wenn man das ähnlich macht wie mit dem Ric Flair und langsam einfach, also AEW hat es mit Ric Flair ganz ähnlich gemacht, irgendwann nochmal zusammengearbeitet und dann irgendwann die Zusammenarbeit auslaufen lassen. Ich glaube, ein Hulk Hogan, der hat einfach seinen Zenit überschritten und der hat auch seinen Kredit quasi hier überschritten. Und deswegen kriegt er solche Reaktionen. Ich war überrascht darüber, dass es so negativ ausgefallen ist, weil du hast immer Leute dabei, die trotzdem jubeln. Du hast auch hier so ein paar Leute, die gejubelt haben, geklatscht haben, konnte man auch sehen. Aber die Mehrzahl war eindeutig sehr negativ gegen ihn eingestellt und auch sehr laut. Und wie siehst du das? Also wird man da Konsequenzen ziehen und Hogan nicht mehr einsetzen? Oder sehen wir den vielleicht dann schon wieder bei Saturday Night's Main Event?
Na, ich glaube, dass wir Hogan nicht so schnell wiedersehen werden. Da bin ich mir ganz sicher. Ich muss kurz überlegen, ob wir den überhaupt noch mal sehen werden. Weil ich glaube, für ihn war das auch sehr unangenehm.
Das war für uns alle unangenehm. Aber es war absolut kurios, ne?
Und ja.
Das war noch vor einiger Zeit anders, aber mittlerweile ist er da anscheinend unten durch. Und das waren wirklich sehr laute Buhrufe. Das hat wirklich, ich habe auf den Moment gewartet, dass es so laut ist mit den Buhrufen. Weißt du, wie bei Dominic Mysterio, dass du nichts mehr hörst.
Das sind, oder das, wie bei New Day jetzt vor kurzem erst so. Aber das war ja immer, das sind ja auch wir haben ja gelernt, das ist ein Work. Also da wissen wir ja, die Leute buhen sie aus, weil sie ausbuhen wollen, weil die sehr, sehr coole Heats darstellen oder der Heel-Turn von New Day sehr, sehr gut war. Aber hier hat man den ausgebuht, weil die Leute wollen Hogan nicht sehen. Das war ja fast purer Hass, der ihm entgegengeschlagen ist. Und das kann jetzt nicht nur seine politische Einstellung sein. Wir wissen ja auch, wir haben mit dem Undertaker jemanden, der auch ein ganz großer Trump-Supporter ist.
Absolut.
Wir haben mit Triple H und Stephanie McMahon auch Leute, die immer noch im Trump-Umfeld auch sich aufhalten.
Die kennen auch dieses Umfeld der WWE, die Nähe zu Trump.
Sicherlich, bei Hogan kamen noch seine rassistischen Äußerungen hinzu, aber die sind ja auch schon Jahre her. Und ich glaube auch nicht, dass Hogan ein Rassist ist. Glaube ich auch nicht. Aber Hogan ist einfach, den will man einfach nicht mehr sehen. Der hat einfach alles, was er hatte, verspielt, würde ich behaupten. Und ja, und ich glaube nicht, dass wir ihn so schnell wieder sehen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher und würde sagen, brauche ich auch nicht.
Nee. Eben drum. Ganz, 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 ganz obskures Segment, ne? Also muss man auch an der Stelle ganz, ganz klar sagen. Und ich hoffe auch, dass wir Hogan nicht mehr sehen. Mich würde interessieren, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen, was da in der Umkleide und hinterher auf der Party irgendwie da besprochen worden ist, was die da gesagt haben, weil da muss WWE eigentlich schon drauf reagieren. Naja, kommen wir zum Main Event. Und Main Event ist tatsächlich ein Match, nämlich Seth Rollins gegen CM Punk. Das war ja auch schon im Vorfeld angekündigt, dass wir dieses Match der beiden bekommen. Und ja, auch hier geht's dann erstmal ordentlich zur Sache, ne? Also es geht früh nach draußen, Punk springt einen Crossbody daneben, Rollins mit dem eigenen Dive, die beiden crashen ziemlich unsanft in die Barrikade. Generell muss ich sagen, die beiden haben sich hier nichts geschenkt. Das war das härteste Match, wie ich finde, körperlich härteste Match, was hier auf der Card gewesen ist. Und auch das spannendste Match und längste Match auch mit Abstand, Shaggy, oder?
Das war, klar, das mit Abstand längste, auch das, ja, dann doch größte Match auch. So hat man es angefühlt. Klar war das erste Match auch groß, aber das hat sich, oder das Damen-Match sollte eigentlich groß sein. Das war hier das, mit was sich in Abstand am größten angefühlt hat. Das war toll. Auch hat man gemerkt, die hatten auch Bock, das Publikum hatte Bock, Publikum war wieder da und so. Und aber trotzdem, das Match selber hat mich jetzt auch nicht 100% vom Hocker gerissen.
Ich fand's gut. Vielleicht waren meine Ansprüche einfach niedriger nach den Matches, die wir zuvor gehabt haben, weil die mir nicht so gut gefallen haben. Ich fand's aber ordentlich. Hier wurde auch ein bisschen was erzählt, nämlich auch relativ eindeutig, dass ein Rollins ist ja auch schon so ein bisschen härtere Gangart gegangen, ne? Da gab's dann die 9-to-5 Elbows natürlich von oben auf den Nacken. Es wurde auch mal in die Ecke gewürgt, also mit dem Fuß wurde nochmal nachgetreten. Rollins hat viel mit dem Ref diskutiert, wirklich dann eher in die Heel-Richtung hier tendiert ist. Und ja, Punk, der dann zunehmend auf den Nacken von Seth Rollins gegangen ist, unter anderem mit einem großen Swinging Neckbreaker von dem Top Rope. Und da habe ich mir auch gedacht, so, alter Schwede, Punk, sei vorsichtig in deinem gesetzten Alter und mit deiner Verletzungshistorie zuletzt. Also dann solche großen Aktionen noch zu zeigen, fand ich mutig.
Ja, waren auf jeden Fall einige krasse Moves, die man auch hier insgesamt gezeigt hat. Ich fand's auch schön, ich glaube, dass CM Punk, der hat, wie du es gesagt hast, also ich meine, hat ja einige Bumps auch genommen und ich glaube, der hat auch Bock gehabt, da einiges auch zu nehmen. Wir erinnern uns ja auch an das Match mit True, da hat er ja auch noch einiges genommen. Also, aber was man hier auch gezeigt hat, jeder hat ja auch die Moves des anderen gestohlen, die Finisher zumindest, die man angesetzt hatte. Auch das eine sehr interessante Geschichte, die man da erzählt hat. Insgesamt war mir aber zu wenig Geschichte und zu viel Moves in dem Match. Das ist das, was ich eher meinte. Also ich hatte jetzt das Gefühl, dass hier eine Geschichte im Match erzählt wird. Zumindest nicht so richtig.
Nee, nicht so richtig. So ein bisschen diese Nackenverletzung von Rollins hat hier eine Rolle gespielt. Es gab ja diverse Neckbreaker von Punk, aber es ist auch nicht wirklich rausgekommen. Und am Ende war es ja dann vielleicht so ein bisschen diese Story, dass ja Punk Rollins auch immer wieder vorgeworfen hat, also der möchte gern Punk quasi ist. Ne? Und dann haben die beiden sich ja hier mehr oder weniger abwechselnd ja hier die Finisher geklaut, wenn man es mal so im SmackDown versus Raw Jargon ausdrücken möchte, oder? Dann gab es ja erstmal den GTS von Seth Rollins gegen CM Punk und der war so doll, dass Punk gleich rausgepurzelt ist und kaum ging es wieder zurück in den Ring, hat Punk dann den Stomp gegen den Seth Rollins gezeigt, für eine 2. Und dann gab es später auch nochmal den zweiten GTS von Rollins gegen Punk, wieder für eine 2. Dann ging der Stomp vorbei und dann gab es dann draußen noch ein bisschen Gewurschel und den ersten Pedigree hier von Rollins auf das Kommentatorenpult draußen. Also, dann hat man am Ende schon die großen Bomben ausgepackt und wo wir gesagt haben, hier, die nehmen auch ein paar Aktionen, die man eher seltener sieht. Es gab dann ja so einen Schlagabtausch mit den Ohrfeigen und Schlägen und dann ja sogar die Buckelbomb hier von Rollins gegen CM Punk und anschließend den Stomp. Also die Buckelbomb sehen wir ja vergleichsweise selten im Vergleich zu früher, wo wir sie ja quasi in jedem Match gesehen haben. Aber auch da, das sollte, glaube ich, auch so ein bisschen diese Intensität der beiden gegeneinander unterstreichen. Oder wie siehst du das?
Vollkommen richtig. Also da hat man wirklich die Intensität der beiden nochmal extremst auch gesehen und hat auch funktioniert. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher. Und ich glaube, bei Rhea habe ich ja gesagt und Liv, das war das Ende der Geschichte. Ich glaube, das wird irgendwann nochmal weitergehen.
Ja.
Also das ist für den Moment vielleicht ein Kapitel, was beendet ist. Aber das wird auf jeden Fall irgendwann nochmal aufgegriffen. Da bin ich überzeugt von, weil so intensiv wie die Geschichte war und auch wie das Ende jetzt hier erzählt wurde, bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht das Ende dieser Geschichte war. Aber vielleicht für den Moment, wie gesagt. Ich glaube, mit CM Punk hat man noch anderes vor, auf den Hinblick Richtung WrestleMania. Aber so insgesamt, der Main Event war schon überzeugend. Ich will ihn ja jetzt nicht klein oder schlecht machen. Es war ein gutes Match, ein sehr gutes Match. Aber so meine Erwartungshaltung war insgesamt doch größer.
Okay. Abschluss kam dann nach dem Superplex, wo eigentlich natürlich der Falcon Arrow traditionell nachkommt bei Seth Rollins, aber Punk kontert den dann in den GTS und Rollins taumelt dann quasi in die Seile und fällt dann auf den knienden Punk quasi direkt in die GTS-Position. Punk wuchtet sich dann hoch, gemeinsam mit Rollins auf den Schultern, zeigt einen zweiten GTS und das Ding ist hier gelaufen, Shaggy. Und ja, das war's dann auch. Und ich glaube, du hast schon richtig gesagt, also CM Punk, der wird jetzt Richtung Champion-Titel gehen wollen. Das ist ja schon eine Geschichte, die länger ansteht, auch Richtung Royal Rumble natürlich, wo sich auch für schon gemeldet hat, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und ich glaube auch nicht, dass die Geschichte vorbei ist. Ich glaube auch, dass ein Rollins auf lange Sicht, der wird jetzt Full Heel Turn. Jetzt, er war hier noch nicht richtig Heel, sondern er hat ja hier noch innerhalb des Regelwerks gearbeitet. Der wird jetzt die Schnauze voll haben und ich glaube, der wird jetzt dann das nicht akzeptieren, dass er hier verloren hat und wird Punk dann nochmal attackieren auf dem einen oder anderen Weg.
Ja, das wird definitiv so sein. Anders kann ich es mir auch nicht vorstellen. Das wird dann irgendwann kommen. Dann kann man auch wieder neue Geschichten noch erzählen. Aber wie gesagt, schöner Main Event, ein großes Match. Ich meine, das wäre ja auch ein WrestleMania-Match gewesen. Großes Match dann im Finale der ersten Netflix on War-Episode.
Ja, ganz genau. Also wir gehen hier mit dem feiernden CM Punk raus. Und meine Frage jetzt an dich, Shaggy, ist natürlich, wie gehst du denn hier aus der Show raus? Also wie ging es dir jetzt hier mit dem, was du da gesehen hast?
Ein bisschen, ich wollte gerade sagen nüchtern. Nüchtern sagt man dabei, wenn man nichts getrunken hat oder nichts gegessen hat. Ernüchternd, so meinte
ich das.
Ernüchternd. Ja, also ich habe schon Großes erwartet und das konnte man natürlich, die Erwartungshaltung hat man auch wirklich sehr hoch gestellt, gesteckt. Gesteckt. Mein Gott, diese deutschen Redewendungen.
Aber heute deutsche Sprache, Shaggy.
Ja, deutsche Sprache ist schwierig als jemand, der mit Sprache sein Geld verdient. Ja, also ich bin aber auch nicht enttäuscht. Also ich weiß dann gleichzeitig, als es vorbei war, dachte ich, okay, das wird ja auch nicht so sein, wie ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, wie Roy jede Woche aussehen wird. Man hat jetzt was Großes gebracht, man wollte viele Celebrities oder zumindest das, was man dafür hält oder was man vielleicht auch sind, einbauen und die präsentieren. Man wollte ja die vier Geschichten, diese vier Matches zeigen und teilweise Kapitel beenden. Das hat man, glaube ich, auch getan, vielleicht auch Geschichten schon beendet und jetzt sich mal groß präsentieren mit großen Namen, The Rock, hat funktioniert, mehr oder weniger, für uns Wrestling-Fans nicht, für normale Leute sicherlich schon. John Cena hat funktioniert, finde ich persönlich. Hogan hat nicht funktioniert, aber so wollte man sich einfach mal präsentieren und hat es getan. Und ich bin gespannt, wie Raw jetzt in den nächsten Wochen aussieht. Ob es dann doch so ähnlich sein wird wie das Programm davor oder ob es jetzt wirklich dann doch was ganz anderes Frisches hat. Also optisch war es ja, wie gesagt, eine Wucht. Ob man jede Woche so viel Geld ausgibt für Thronfahrten, für andere Dinge, bleibt abzuwarten. Kann ich mir aber vorstellen. Es war auf jeden Fall toll.
Man hat jetzt einen eigenen Bus nur für die Drohnenarmada, die man da hin und her fährt.
Ja, man spart ja auch für bei der kleineren Entrance.
Das stimmt. Man verkauft gleichzeitig damit mehr Tickets. Darf man auch nicht vergessen. Das hat ja einen Grund, weshalb wir diese kleine Entrance-Bereiche haben. Nämlich, damit du hinter dem Entrance nochmal Tickets verkaufen kannst. Ich sehe es ganz ähnlich. Ich finde, das war eine unglaublich gut und professionell präsentierte Show.
Ja.
Es wirkte riesig groß. Ich habe zu Markus geschrieben, so das war hat sich angefühlt wie ein Super Bowl. Ne? Es war bunt, es war laut. Du hast die Stars, auch wenn die Stars teilweise nur in die Kamera gewinkt haben und Hallo gesagt haben. Nichtsdestotrotz, das hat sich, wenn ich jetzt ein Nicht-Wrestling-Fan wäre und ich würde irgendwie darüber stolpern und du hast da die auf dem Cover quasi von dieser Episode, von dieser Folge, hast du dann irgendwie einen The Rock drauf und hast du mir jetzt auch einen Cena drauf. Klickst du drauf und du siehst das, denkst du, boah, geil, das ist ja die krasseste Entertainment, was ich mir wünschen kann. Ich habe die Riesenstars, ich habe Action mit dabei. Da hat man aber auch gemerkt, dass man da nicht drauf fokussiert gewesen ist, jetzt die krassen Matches zu zeigen. Es war kein Work-Rate-Wrestling, was wir da gesehen haben, sondern es war das, was es war. Du hast die Charaktere präsentiert, du hast deren größten Moves präsentiert. Die Geschichten, du brauchst es, waren hier nicht im Mittelpunkt, sondern hier ging es eher darum, für den Moment dieses darzustellen, diesen Konflikt darzustellen. Aber es war nicht darauf ausgelegt, dass Fans, die jetzt jede Woche die Show schauen, sagen, ach, guck mal, diese Andeutung habe ich gesehen, ne? Und diesen Fingerzeig, den habe ich verstanden. Das wollte man hier nicht, sondern man wollte hier ein anderes Kapitel aufschlagen. Man wollte das Ding auch attraktiv für Leute machen, die jetzt vielleicht heute, morgen, übermorgen einfach darüber stolpern, weil, hey, das ist neu auf Netflix, sehe ich hier gerade in meiner App. Oder ich sehe es bei mir auf dem Fernseher oder wie auch immer. Deswegen, ähnlich wie wir das schon bei Saturday Night's Main Event gesagt haben, wo wir auch gesagt haben, oh, Matchstruktur, sehr schnell, sehr kurz und ratzfatz hintereinander. Ganz ähnlich ist es hier, nur andersrum. Hier war es ein bisschen langsamer erzählt. Die Matches waren auch ein bisschen langsamer. Aber einfach, um das Ganze zu präsentieren. Aber vom ersten Look her war das Ding unglaublich. Nichtsdestotrotz war es vom Ablauf her eine ganz merkwürdige Show.
Ja, das ist definitiv.
Finger gehabt, ja. Wurde ich gefragt, so, was, warum, ne? Und auch diese Zusammenhänge, die gekappt worden sind. Was mich persönlich gewundert hat, ist, dass du nicht mit einem starken Cliffhanger geendet bist. Also das ist ja mal so der Punkt. Du machst das auf einem neuen Kanal und du willst ja, dass Leute, die jetzt darüber stolpern, auch nächste Woche einschalten.
Ja, man hätte ja dann noch was bringen können, was ein großer Cliffhanger gewesen wäre. Möglichkeiten wären ja auch da gewesen, jetzt gerade auch mit CM Punk. Wie geht's mit dem weiter? Da hätte man den Cliffhanger bringen können. Oder doch nochmal The Rock, der dann doch nochmal sagt, ach komm, jetzt, ich hab euch verarscht, ich turn jetzt doch nochmal oder jetzt bereite ich doch mal was vor. Ja, hätte irgendwas ja noch passieren können. Aber man hat sich dagegen entschieden. Aber ich glaube, das wäre eine Möglichkeit gewesen, nochmal die Leute, das ist ja auch das, was man will. Das hat ja früher auch immer funktioniert. Nitro als Beispiel jetzt, hatte ja in dieser Hochphase immer einen Cliffhanger am Ende, wo du Bock hast, das nächste Folge wieder einzuschalten. Das hat hier gefehlt, aber man hat sich, glaube ich schon, man hat sich da bewusst gegen entschieden. Sonst hätte man es ja auch gemacht. Aber ich hätte es, glaube ich, ähnlich wie du das gerade gesagt hast, wahrscheinlich gebracht, so einen Cliffhanger.
Hat mich gewundert einfach, dass man da nicht noch so einen großen Rausschmeißer bringt, worüber man dann am Ende spricht. Und sei es nur The Rock, der rauskommt und oder John Cena, der rauskommt und dann einmal, die starren sich böse an oder was auch immer.
Ja.
Hat man nicht gemacht, hat mich gewundert. So gehe ich jetzt hier raus und sage, das war eine unterhaltsame Show. Aber vielleicht auch das, was du schon eingangs erwähnt hast, es hat jetzt für mich auch die Erwartungen nicht ganz halten können. Auch gerade wrestlerisch. Für mich als jemand, der auch gerne gutes Wrestling guckt und der auch gerne dafür belohnt wird, wenn er sich jede Woche 6 Stunden Wrestling reinschraubt. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Also es ist keine Wrestling-Show, sondern es war jetzt wirklich eine Entertainment-Show. Ich glaube, so kann man es sagen.
So kann man und muss man sagen, ja, das war. Mehr war es nicht, aber trotzdem, natürlich war es eine tolle Entertainment-Show. Also man hat sich natürlich auch geärgert, man hat sich gefreut. Es war zumindest emotional eingebunden in die gesamte Show. Man war vielleicht auch enttäuscht. Es gibt etliche Wrestling-Fans, die sicherlich enttäuscht sind. Aber enttäuscht bin ich gar nicht. Im Gegenteil. Also mich hat es unterhalten auf irgendeine Art und Weise. Die Erwartungshaltung, wie ich es am Anfang gesagt habe, die war ja schon sehr hoch einfach. Die konnte einfach diese Show nicht erfüllen. Das ist das Einzige, was ich an dieser Show bemängeln würde. Insgesamt war es eine große Show.
Ja. Also die Frage ist eben, wie sehr verändert sich jetzt das gesamte WWE-Produkt dadurch nochmal, dass man jetzt hier auf Netflix ist? Wird es jetzt noch Entertainment-basierter? Also ist wirklich das Wrestling nur noch so ein Vehikel, was man hat, um quasi die Konflikte weiterzuerzählen? Und ist das drumherum vielleicht noch viel wichtiger? Und setzt man sich dadurch noch viel krasser in den Mainstream, aber zugleich auch von anderen Promotions, von, ich sag mal, AEW New Japan hatten wir jetzt zuletzt. Wir hatten Wrestle Dynasty gesehen, wo dann Kenny Omega und Gabe Kidd sich 40 Minuten lang die Bomben um die Ohren kloppen und solche Sachen. Weißt du, was ich meine? Aber es ist halt schon was ganz, ganz anderes. Und ich glaube, das muss jetzt auch jedem noch viel, nach dieser Sendung noch viel klarer sein. Sendung klingt auch so alt. Ich bin so alt.
Nach der Sendung.
Die Show.
Die Fernsehsendung. Kann man zumindest nicht mehr sagen. Weil eine Fernsehsendung ist es nun nicht mehr. Und ich glaube, das sollte man abschließend nochmal festhalten.
Ja.
Es ist keine Fernsehsendung
mehr. Und es ist auch keine Wrestling-Show mehr. Raw und SmackDown waren ja noch nie reine Wrestling-Shows, so in dem Sinne. Ne? Aber der Wrestling-Anteil hier war schon erschreckend gering. Und ich bin gespannt, wie sich das in den kommenden Wochen weiter fortsetzen wird und wie sehr sich das Produkt auch an dieses neue Umfeld anpassen wird. Feststeht, ich glaube, wer gutes 5-Sterne-Wrestling sehen will, ich gehe davon aus, dass wir es mal bei den PLEs bekommen, auch hier und da mal die großen Matches bekommen. Wir haben es gesehen mit CM Punk und Drew McIntyre und so. ich glaube, der muss tatsächlich, glaube ich, noch stärker in andere Richtungen schielen.
Ja, wobei gute Geschichten bekommen wir hier definitiv.
Ja.
Die bekommen wir wahrscheinlich mehr hier als in jeder anderen Promotion auf der Welt aktuell. Die guten Geschichten.
Wir werden natürlich auch in den kommenden Wochen noch weiter darüber berichten, was hier gerade passiert. Wir machen jetzt am kommenden Wochenende gibt es den Ausblick WWE und dann unter der Woche, nächste Woche gibt es dann den Ausblick AEW. Wir haben uns dazu entschlossen, die beiden Podcasts voneinander zu trennen, weil wir gemerkt haben, dass die Zielgruppen WWE, AEW doch sehr anders sind. Wir haben sehr andere Hörerschaften und deswegen haben wir gesagt, gut, wenn wir meistens so um die 2 Stunden, 2,5 Stunden bei so Ausblicken quatschen, kann man auch 2 Podcasts draus machen. Ja. Ganz einfach. Und das ist dann das, was ansonsten ansteht. Zusätzlich natürlich Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften. Unterstützt uns da gern, damit auch so schöne Special-Dinger wie jetzt hier möglich sind. Zum Beispiel, der David braucht immer noch ein neues Mikrofon. Das muss ich ihm noch besorgen. All solche Geschichten. Dem ist der Mikrofonarm abgebrochen. Ja. Shaggy, finale Worte.
Mein Arm ist noch dran. Also Mikrofonarm, sagt es.
Okay. Ja.
Ja, ich habe einen Grund, meine Finale. Schlechter Witz am Ende. Vielleicht kann man damit auch immer aufhören. Das ist immer sehr schön mit einem schlechten Witz. Ich kann ja meinen Schauspielerwitz nochmal erzählen. Das wäre nett. Aber du willst ja nicht, dass ich einen Witz erzähle, sondern du willst, dass ich noch ein Fazit ziehe. Das habe ich ja schon getan.
Ja.
Also mein Fazit ist schon getan. Deswegen ende ich diesen Podcast mit meinem Schauspielerwitz. Du musst mir 2 Fragen stellen und ich werde sie dir beantworten. Die erste Frage lautet, was bist du von Beruf? Und die zweite Frage lautet, worin bist du da besonders schlecht?
Timing. So, der Shaggy geht. Ich gehe auch. Wir hören uns am Sonntag wieder hier. Ansonsten jede Menge Stuff bei Patreon, Steady und bei YouTube-Kanalmitgliedschaften. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.